Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Mit großer Freude begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir haben heute eine sehr lange Folge, sehr ausführliche Folge für euch. Und wir freuen uns, dass wir ein Interview mit Elisabeth Lies-Görgl organisieren haben können. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und natürlich auch dabei der Tobias Ruf von Chiemgau24. Servus, Tobias.
Hi, servus, Lukas.
Tobias, du hast dankenswerterweise dieses Interview eingefädelt, um im Alpin-Jargon zu bleiben. Was war denn so auch dein Bild von Lies-Görgl und wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Genau, in dem Fall, Lukas, ein positiver Einfädler. Ansonsten sind die Einfädler im alpinen Bereich ja eher negativ konnotiert. So, es hat mich gereizt, dass ich folge Lies-Görgl, wenn man den Beruf des Wintersportjournalisten und auch des Podcasters hat, dann folgt man natürlich aktiven, ehemaligen Fahrerinnen und Fahrern und so auch Lies-Görgl. Und mir ist schon krass aufgefallen, wow, diese Frau ist echt immer und überall am Start, ob es im Showbusiness ist, ob es um gesellschaftlich wichtige, relevante Themen geht. Und klar hatte ich natürlich ihre aktive Karriere auch noch im Hinterkopf. Und ich war 2019 beim Mountain Peak. Das ist eine Art Ski-Alpin-Kongress, der in Kitzbühel stattfindet, immer vor den Hahnenkammrennen. Und da war die Lies-Görgl auch unter den Zuschauern. Und ich erinnere mich, dass nach der Podiumsdiskussion, hört dann nachher auch noch, um was es da genau ging, die Lies das Mikrofon ergriffen hat und sie da echt mit viel Temperament, mit wahnsinnig guten Argumenten und mit Theorien und mit Punkten, die ich voll und ganz teile, da einen echt sehr spannenden Beitrag geleistet hat. So hat sich die Brücke dann im Endeffekt zusammengesetzt. Dann habe ich mich noch mal genauer mit der aktiven Karriere auseinandergesetzt, mit dem, was sie auch jetzt macht. Ja, sie ist ja im Showbusiness in Österreich super präsent und all diese Bausteine zusammengesetzt waren für mich dann auch der Grund zu sagen, hey, schreib sie an. Also wenn jemand sehr, sehr spannend ist, was die Biografie angeht, dann ist es natürlich eine Lies-Görgl. Und ich glaube, Lukas, du wirst es bestätigen. Es war eine gute Idee, weil genau diese verschiedenen Bereiche wir mit der Lies auch durchgegangen sind und sie einfach ein wahnsinnig positiver, erfrischender Mensch ist, der sehr viele Dinge sehr kritisch hinterfragt, aber alles sehr, sehr cool argumentieren kann und auch Ansätze bietet. Und das sind mir die liebsten Gesprächspartner.
Sehr gut. Wir haben über sehr viele Themen gesprochen, wie ich finde. Zuerst natürlich über Ski Alpin und da haben wir sie gefragt, sozusagen, was ist so ihr Blick auf den ganzen Skizirkus? Hat sie vielleicht Zukunftsvorschläge? Und da fand ich es auch sehr angenehm und interessant, dass sie uns dann auch die Gegenfrage gestellt hat. Und so hat sich dann irgendwie auch eine schöne Diskussion ergeben, auch vor allem in diesem Punkt. Es ging auch darum, um generell den Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen, das ist auch ein großer Teil gewesen. Natürlich auch ein bisschen über ihre Karriere haben wir gesprochen mit dem Highlight Ski-WM 2011, Doppelweltmeisterin dort geworden. Und dann auch über ihre aktuellen Projekte, die sie dann ohnehin im Detail auch bespricht und vorstellt. Deswegen würde ich sagen, Tobias, willst du noch was sagen?
Ja, wir feiern ja heute eine Premiere, Lukas. Und zwar haben wir uns eine neue Kategorie überlegt.
Ja,
genau. Die sogenannten Après-Ski-Hits. Und die gibt es heute auch zum ersten Mal. Jetzt darfst du aber auf das Interview dann letztlich hinführen.
Das kommt dann ganz zum Schluss. Ich glaube, wir haben genug gesagt. Lassen wir jetzt Lies-Görgl sprechen. Vor allem viel Spaß mit diesem Interview. Sie war über 15 Jahre im Skiweltcup unterwegs. Sie ist die Doppelweltmeisterin von Garmisch-Partenkirchen 2011, zweifache Olympiamedaillengewinnerin und bis dato auch die älteste Siegerin eines Weltcuprennens. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass Elisabeth Görgl bei uns zu Gast ist. Servus, Lies.
Grüß euch, danke für die Einladung.
Liz, du bist jetzt auch sehr vielseitig unterwegs. Du äußerst dich auch zu sehr vielen unterschiedlichen Themen und du hast auch viele verschiedene Projekte am Laufen. Deswegen wollen wir dir auch noch die Möglichkeit geben, sozusagen dich selbst vorzustellen. Und da du ein Medienprofi bist, schaffst du das sicher sehr gut, sage ich jetzt einmal.
Ja, zusammengefasst, natürlich war das nicht so easy. 2017 habe ich meine Karriere beendet, meine große Berufung sozusagen beenden müssen, das Skifahren. Aber war natürlich dann auch neugierig, was hat das Leben noch für mich bereit und bin deshalb auch sehr umtriebig. Probiere jetzt einmal alles aus, was mir taugt, was ich wichtig finde oder was mich reizt. Und wo ich mich irgendwo auch weiterentwickeln kann, habe gleich darauf die Konditionstrainerausbildung gemacht in Österreich und auch in Deutschland beim Dr. Axel Gottlob. Das heißt, ich bin fertige, wie sagt man, Mastertrainerin für Trainingstherapie und Fitness und Prävention. Mache meine eigene App mittlerweile, die kommt jetzt in Kürze raus, eine Fitness-App. Werde immer wieder auch angefragt für Firmen, für Workshops, um das Thema Körperbewusstsein, Training, generell Sport, Bewegung ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Das liegt mir sehr am Herzen, Sport und Bewegung von jung bis alt in die Gesellschaft zu bringen und das Bewusstsein dafür. Für das setze ich mich ein, dann setze ich mich ein für die Natur. Ich bin bei einem Bio-Bienen-Apfel-Projekt dabei, also Charity-Projekt, wo auch der Dominik Thiem oder der Sebastian Vettel dabei sind. Und ja, da geht es darum, wieder mehr Bewusstsein auch für die Umwelt zu schaffen. Aber was ich aktuell, zwei Sachen, die mir vor allem noch ganz, ganz wichtig sind, das ist zum einen Vorträge zu machen. Also ich spreche auch über meine Vergangenheit, meine Erfahrungen als Skirennläuferin, meine Erkenntnisse. Und das Zweite ist zu singen. Und deshalb, ich stehe irrsinnig gerne auf der Bühne, in welcher Form auch immer. Und das ist zuletzt auch ganz klar bei mir bei Dancing Stars rausgekommen, wo ich 2019 gewinnen habe können in Österreich. Das hat mir so taugt. Und da habe ich wieder mal mehr gesehen, wie gerne ich eigentlich schon auch kreativ bin und eben auf der Bühne stehe. Und da habe ich so den Kick, ähnlich wie wenn ich im Starthäusl stehe, wenn ich live performe, ganz egal, ob beim Vortrag oder eben beim Konzert. Es ist jetzt in Kürze, es sind endlich wieder zwei Konzerte bei mir daheim und auf der Donauinsel und da freue ich mich schon riesig.
Sehr cool. Also dieser Punkt mit das machen, was einem taugt, damit können wir uns natürlich auch irgendwie identifizieren, dass wir da einen Podcast starten über ein Thema, das uns einfach sehr, sehr taugt. Sehr coole Projekte, die du da auch hast. Auf die wollen wir natürlich auch später detailreicher eingehen. Aber wir sind ein Ski-Alpin-Podcast, deswegen wollen wir zuerst einmal übers Skifahren ausschließlich sprechen. Und da würde mich jetzt interessieren, du hast das gesagt, 2017, also über 4 Jahre, 4,5 Jahre ist es her, dass du sozusagen deine Karriere dann beendet hast. Wie nah bist du da noch dran an dem ganzen Alpin-Zirkus aktuell?
Ja, natürlich verfolge ich die Rennen so gut es geht. Ich bin jetzt nicht bei jedem Rennen immer live dabei, aber ich schaue mir dann zumindest das am Abend an. Bei Großereignissen sowieso. Habe auch ab und an schon für eine Zeitung in Österreich eine Kolumne gemacht zu den Großereignissen, das heißt, meinen Senf dazugegeben.
Welche Zeitung ist das? Die dürfen wir ruhig nennen.
Ja, für Österreich bin ich gefragt worden, ob ich meinen Kommentar dazu abgebe bei der WM. Ja. Und ich stelle fest, dass es nach wie vor so ist wie bei allem, dass sich die Technik und die Performance, ich spreche jetzt vor allem vom Damensport, weil den verfolge ich mehr, von Jahr zu Jahr steigert. Gerade im Super-G ist mir extrem aufgefallen, dass die Dichte immer noch enger wird, meiner Meinung nach. Und dass es schon sehr cool ist, zuzuschauen. Und oder im Riesentorlauf. Ich kann mich noch ganz, ohne dass ich jetzt jemanden herausheben will, aber ich habe ganz live präsent, ganz Kakora, den Lauf von der Robinson, der zweite Durchgang, das war der absolute Wahnsinn. meiner Meinung nach. Also so ein Schräglock, so wenig über dem Boden und alles durchgekauft, ohne nur die geringste Rutschphase. Es war echt schön zum Anschauen. Da geht mir selber das echtes Herz auf, wenn ich das sehe. Ganz egal, was für eine Nation. Hauptsache, die Performance ist geil.
Sehr gut. Ja, da rennst bei mir auch offene Türen ein. Ich bin auch ein sehr großer Robinson-Fan. Das schaut immer nochmal um ein Eck spektakulärer aus irgendwie bei ihr. Sensationell. Ja. Also man merkt, du bist ein großer Fan nach wie vor, ja?
Nein, ich bin ein großer Fan vom Sport, vom Skisport an und für sich. Klar, ich meine, ich fahre nach wie vor noch irrsinnig gern Ski und mir geht das Herz auf, wenn ich selber fahre. Wie lange mache ich das? Seit 37 Jahren. Und ja, nicht grundlos so lang. Und ich möchte jetzt aber nicht nur die Robinson hervorheben, sondern alle anderen, die einfach eine geile Performance abliefern. Es waren letztes Jahr arge Leistungen von den verschiedensten Athletinnen, was weiß ich, die Lara, dann die Sofia Gottschier, unsere eigenen Mädels. Dann habe ich natürlich mit großem Schrecken die Verletzung von der Niki, von der Schmidhofer gesehen. Ich bin auch ab und an mit ihr in Kontakt. Und ja, also der Skisport ist schon sehr, wie sagt man, nach wie vor intensiv, auch als Zuschauer.
Ja, jetzt bist du da eh schon ein bisschen reingegangen. Mich würde interessieren, was ist denn so deine Sicht auf den aktuellen Zustand, den Leistungszustand im ÖSV? Was ist denn so dein Eindruck? Wie stark ist der ÖSV in Richtung Zukunft aufgestellt?
Da muss ich fair bleiben. Da bin ich zu wenig tief in der Materie drin, als dass ich mir ein Urteil erlauben kann. Aber wenn es so ist, wie es bei uns war, und davon gehe ich aus, beziehungsweise dass es vielleicht sogar wiederum weiterentwickelt, weil es immer weitergeht, wie ich schon gesagt habe, auch in der Skitechnik, in der Performance, merkt man, dass es überall weitergeht, die Latte immer höher gelegt wird. Und ich glaube schon, dass das im ÖSV, dass da nach wie vor extrem professionell gearbeitet wird, dass überall immer wieder geschaut wird, okay, wo kann man noch eine Schraube drehen, wo hat man was aufzuholen, wo kann man optimieren. Ein Thema sind sicher die Trainingszentren in Österreich, die wichtig wären. Ich weiß jetzt nicht, wie da der Status quo genau ist, dass man fixe Trainingsstätten hat, wo die Athletinnen und Athleten immer trainieren können. Weil man muss sich vorstellen, gerade im Speed-Bereich ist es halt so, wenn du unter der Saison ein vernünftiges Super-G-Training machen möchtest, dann bist irgendwo auf dem Berg, fängst bei Dämmerung an, also im Morgengrauen an, wird schnell Lauf gesetzt, man fährt sich quasi im Halbdunklen ein, dann muss man schnell besichtigen, dann fährt man 3, 4, maximal 5 Fahrten und dann muss man die Piste räumen, weil der Publikumsskilauf anfängt um 9 Uhr. Und das ist eigentlich ein Riesenproblem, dass wir im Sport, im Spitzensport, nicht ohne Zeitbegrenzung trainieren können. Slalom ist relativ leicht zu trainieren. Auf der Seite kannst du am Rand am Nachmittag einmal wo fahren und deine Tore runterbolzen. Aber Riesendorf vielleicht auch noch, aber Super-G ist dann, das ist dann schon ein Problem. Und da würde ich sehen, und ich glaube, da gibt es eh ganz massive Bestrebungen, sei es jetzt im Osten wie auch im Westen, Trainingszentren zu haben, wo einfach fix gesperrte Pisten sind. Wie es die Amerikaner ja schon lange haben in Copper Mountain.
Ich wollte gerade fragen, gibt's da andere Nationen, bei denen das eben sehr wohl schon der Fall ist?
In Copper Mountain ist es so, dass im Prinzip alle Nationen, bevor die Amerika-Rennen losgehen, dort Lanes buchen. Das kostet dann auch ziemlich eine Stange Geld. Und dann wird da Super-G und Abfahrt trainiert. Da sind oft 30 Leute auf einer Lane, die sich die Piste teilen. Dementsprechend wird natürlich auch die Piste präpariert, gerutscht. Es sind viele Trainer, die sich die Piste da pflegen, damit man vernünftig trainieren kann. Aber das kostet auch viel Geld. Deshalb teilt man sich dann auch oft auf. Aber ist natürlich cool, wenn man so eine permanente Trainingsstrecke hat, die man im Prinzip, da werden 4 Schichten gefahren an so einem Tag. Du fängst in der Früh an, wie gesagt, beim Morgengrauen, und die letzte Schicht hört 4 am Nachmittag auf, wenn die Sonne untergeht. Oder wenn es dunkel wird. Und das ist natürlich super, wenn du einfach trainieren kannst.
Das ist, ja, das ist ein spannender Aspekt, den habe ich so auch noch nicht gehört. Und jetzt sieht man ja auch wieder wie auf Social Media schon langsam, dass es losgeht, dass eben noch in der völligen Finsternis eigentlich die Athletinnen und Athleten auf dem Berg rauffahren.
Genau. Ja, Skifahren war immer früh aufstehen. Das vermisse ich nicht mehr.
Kann ich nachvollziehen. Wir hatten die Thematik so ein bisschen im Zuge von Corona, als es dann tatsächlich ja letztes Jahr auch diese Ausreise- und Einreiseverbote gab, als zum Beispiel die deutsche Mannschaft im Sommer dastand und gesagt hat so, wo sollen wir Skifahren, wenn wir nicht in die Schweiz zum Beispiel fahren dürfen oder klar, diese klassischen Nordamerika-Trainingslager dann auch nicht mehr möglich waren. Da kam das so im Endeffekt in Ansätzen auf, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da erwähnst, wo es dann auch so ein bisschen in die Thema Zukunft des Sports reingeht. Auf das würde ich gleich zurückkommen. Jetzt wird mich noch eine andere Komponente sehr interessieren, Liz. Wir haben jetzt gesagt, ja, es ist schon jetzt über 4 Jahre her. Also du hast schon auch die Distanz zum Dasein als aktive Athletin. Wie nimmst du denn den alpinen Skisport jetzt vom sportlichen Niveau, haben wir gerade geredet, bist du absolut begeistert. Wie nimmst du ihn denn abseits des sportlichen Niveaus von der Attraktivität her war. Du kennst dich super gut aus, bist in wahnsinnig vielen Bereichen, was Öffentlichkeit, was Showbusiness und sowas, Sport ist ja auch immer irgendwie Show, angeht. Wie attraktiv ist denn der alpine Skisport in deinen Augen, in deiner Wahrnehmung?
Ich würde sagen, als Österreicher, und das ist ja unser, oder Österreicherin, das ist unser Nationalsport, hat der Skisport natürlich einen riesengroßen Stellenwert nach wie vor. In der Allgemeinwahrnehmung, also auf die Welt bezogen, glaube ich, ist das eher ein bisschen anders. Und das finde ich schade, weil der Sport an und für sich extrem viel hergibt. Und das sage ich nicht nur, glaube ich, weil ich Skifahrerin bin, sondern weil ich es einfach extrem ästhetisch, kraftvoll, athletisch finde, diesen Sport. Und sehr interessant an und für sich. Und ich finde, man kann natürlich durchaus mehr rausholen. Ich finde, muss ich an der Stelle wirklich betonen, die vor allem im deutschen TV, die Berichterstattung sehr cool mit den ganzen Hintergrundinformationen, die man kriegt. Mir persönlich taugt es, wenn der Felix moderiert. Und wenn man einfach ein Gefühl kriegt, wie geht es dem Athleten, der Athletin, was wird im Hintergrund gemacht, wie schaut es mit dem Material aus. Also diese Behind-the-Scenes-Informationen finde ich wichtig, um den Sport attraktiv im TV zu präsentieren. Aber natürlich finde ich jetzt wirklich, ich weiß, es hängt da viel zusammen, aber meine persönliche Konsumentenwahrnehmung ist, dass es zu viele Rennen gibt. Dass es zu viel Stress für alle bedeutet, also auch wenn man von der ganzen Diskussion Verletzungsrisiko oder generell Verletzungen, es ist alles zu viel in meinen Augen. Ich finde, das weniger ist mehr, würde da, glaube ich, gut zum Tragen kommen, dann hätte man auch mehr Zeit, Rennen zu schieben, vielleicht 2-3 TV-Zeiten zu bekommen, wenn das Wetter umschwenkt. Das heißt, mehr Spielraum bedeutet weniger Stress für den gesamten Sport, also für die Athletinnen, für den Trainerstab, für die Organisation. Und die Frage ist, ob es wirklich so viel weniger Geld dann ist, wenn die Qualität dafür höher ist. Also das ist was sicher Druck rausnehmen wird und vielleicht den Sport wieder interessanter macht für mehr. Dann mehr Showprogramm dazwischen. Also ich hätte nichts dagegen, abgesehen davon stehe ich selber auf der Bühne als Sängerin, wenn zwischendurch, speziell vor Ort, ein cooles Pausenprogramm gemacht wird mit Livebands etc. Aber so ganz in die Tiefe habe ich da jetzt auch noch nicht nachgedacht, weil es nicht unbedingt mein Hauptthema ist. Wie seht ihr das? Ihr seid ja da live dabei und habt da die Mediensicht. Wie würdet ihr das sehen, dass man es irgendwie attraktiver vielleicht gestaltet, wenn das gewünscht ist?
Also ich bin voll und ganz bei dir mit der Anzahl der Rennen. Es ist einfach echt eine Überfrachtung. Und ich glaube, dass man inzwischen auch, man versucht zum Beispiel krampfhaft an einer alpinen Kombination festzuhalten. Die ist vom Grundsatz her eine super Idee, aber wenn man sieht, wie sie sich entwickelt hat, auch was das Thema, wir reden von Spitzensport und wenn wir dann ab Platz 5 im Endeffekt Rückstände von 4, 5 Sekunden und sowas haben, das sind zwar dann nur 2, 3 Rennen pro Saison, aber wenn jemand jetzt mal zufällig da reinschaut und sagt so, ach komm, ich schaue mir mal wieder ein Skirennen an, wenn der das sieht, dann denkt er sich so, ich brauche nicht auf den Nürburgring gehen und ein Trabi gegen Formel-1-Rennen mir anschauen. Macht so im Endeffekt keinen Sinn. Also ich glaube, dass man sich verhaspelt. Meine Meinung auch, Ideen wie ein Parallelrennen zum Beispiel, super gut vom Ansatz, weil es auch ein bisschen neuen Schwung reinbringt, eine andere Dynamik reinbringt. Gut gemacht, schlecht umgesetzt. Also ja, es ist relativ, also wir haben sportlich wahnsinnig hohe Qualität, aber ich glaube, dass wir ein bisschen, was der Hintergrund angeht, dass wir uns ein bisschen in manchen Prozessen auch anpassen müssen. Auch mediale Darstellung. Ich glaube, du hast heutzutage mit GoPro-Kameras und sowas, hast du so viele Möglichkeiten, da so spektakuläre Bilder zu zeigen, die auch, Thema Social Media, super attraktiv zu vermarkten. Und da hängt man irgendwie so Entwicklungen in anderen Sportarten meiner Meinung nach hinterher. Lukas, du darfst auch noch.
Du hast das auch schon gesagt, Lies, so ein bisschen mehr Hintergründe würde ich mir wünschen. Es sind bei jedem Rennen irgendwie dieselben Stehfragen dann auch. Ich meine, man kann jetzt auch nicht, mir werden jetzt auch nicht so viele andere Fragen einfallen, aber das Setting ist auch einfach immer genau dasselbe. Es ist jetzt wurscht, wo sie sind. Es wird dann eben gefragt, wie der Schnee war und was vom zweiten Durchgang erwartet wird und das war's. Und das ist irgendwie immer dasselbe. Und ich bin auch, also auf Social Media muss man da viel mehr machen. Man muss da die Bilder herzeigen viel, viel öfter. Wenn da nicht Eurosport ein bisschen zumindest die Kanäle bespielen wird, wird es ja gar nichts geben. Also ich verstehe nicht, warum die FIS da nicht irgendwelche coolen Szenen permanent raushaut. Da könnte man viel mehr machen. Absolut bestes Beispiel in meinen Augen ist die Formel 1, wie die sich selbst vermarktet. Die haben natürlich auch irrsinnig viel Kohle dahinter, aber wie die das macht, ist Weltklasse, wie sie dann auch immer wieder Athleten, man könnte immer öfter was mit Athleten auch machen, irgendwelche lustigen Geschichten, dass man die auch ein bisschen besser kennenlernt. Man sieht nur dieses eingeblendete Bild, das teilweise 10 Jahre alt ist, beim Start, wenn sie stehen, und sonst sieht man ja die Läufer und Läuferinnen fast gar nicht. Das ist alles ein bisschen komisch, und ja, wenn es dann in Führung sitzen im Ziel und warten, ob wer schneller wird, aber das ist irgendwie so, ja, schade noch, und ich würde mir viel mehr Hintergründe noch erwarten, ja, oder erhoffen. Ja.
Viele erkennen die Athletinnen und Athleten ja auch gar nicht, wenn die ohne Helm und ohne Mütze und so dastehen, haben viele so, ach, so sehen die eigentlich aus, und das, wie Lukas sagt, ja, du musst deine Heroes schon auch in Szene setzen, und es gibt ja wahnsinnig viele super authentische Typen in diesem ganzen Skibusiness.
Ja, interessante Typen. Und Skifahren ist ja auch so ein vielseitiger Sport, allein was das Sommertraining betrifft. Wie viele unterschiedliche Dinge wir trainieren, um dann im Endeffekt am Schnee zu performen. Da gibt es so viel Substanz, die meiner Meinung nach auch mehr in Szene gesetzt werden sollte. Ich hoffe mir vielleicht, der Johann Elias ist ja jetzt, glaube ich, der neue FIS-Präsident, der Inhaber von HED. Und da hoffe ich mir schon, weil der ist ein rechter Visionär und extrem begeistert vom Skisport. Ich glaube, ähnlich wie ein Peter Schröcksnadel, der einfach für diesen Sport lebt, aus Leidenschaft, aus purster Leidenschaft. Wenn du das siehst beim Skifahren, die werden wie kleine Kinder. Und das ist ja zumindest für den Sport an sich wirklich eine tolle Voraussetzung, weil überall, wo Leidenschaft drin steckt und Herzblut, kommen da gute, echte Sachen wieder raus. Und ich denke, da könnte vielleicht ein Schritt noch vorgehen, sprich auch Querdenken optimieren, neue Fenster aufmachen, das Ganze aus dem konservativen Bild ein bisschen rauszubringen.
Wie fandest du, Liz, denn damals diese City-Events? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als in München am Olympiaberg, da im Olympiapark, da hat man gesagt, hey, wir bringen den Ski-Weltcup. Ja, das sollen überhaupt keine Weltcuprennen sein, weil es natürlich mit sportlicher Performance anderes Level wie andere Rennen sind. Aber da hat man gesagt, wir bringen den Weltcup zu euch in die Stadt. Und da war die Hölle los, da ging es richtig ab.
Das war mega geil, ich kann mich erinnern, beim ersten Mal, ich bin auch Dritte geworden, das war für einen Sportler extrem cool, also für mich als Athletin eine coole Erfahrung. Es ist super, wirklich in die Stadt zu bringen, aber das ist meiner Meinung nach als reines Vermarktungstool zu sehen.
Ja.
Und nicht mehr und nicht weniger, da kann man vielleicht dann noch mit einem fetten Preisgeld oder einem coolen Auto oder so irgendwie einen coolen Preis gewinnen und das attraktiv machen für die Athletinnen und Athleten. Aber ich würde das nicht in die Gesamtweltcup-Wertung reinzählen, auf gar keinen Fall, das ist was anderes. Und auch die Parallelrennen an sich, also wenn ein Parallelrennen, dann City-Event, dann ist das eine eigene Vermarktungsschiene, ein Tool, und als das soll man es dann sehen. Da haben auch viele Sponsoren einen Spaß, wenn sie dabei sind, und das Ganze kann eine gewinnbringende Sache sein. Und es muss auf alle Fälle so sein, dass da von Slalom bis Abfahrerin auch jede mitfahren darf, so wie es damals in München war. Und dann ist das cool und dann ist das interessant. Und dann sind da sicher viele Zuschauer und dann passt es. Moskau habe ich persönlich schwierig gefunden auf dieser komischen Rampe da. Das war sportlich nicht wirklich wertvoll. Das ist dann wiederum für die Athleten schade. Also ein München, da hätte nichts dagegen, wenn das jährlich stattfindet.
Genau. Und da könnte man dann auch die Brücke schlagen, wie du es gesagt hast, mit Rahmenprogrammen, dass man auch die Protagonistinnen und Protagonisten auch gezielter vorstellt und einer breiten Öffentlichkeit vor Ort dann auch im Endeffekt präsentiert und die dann im Endeffekt so ein bisschen auf den Geschmack kommen und sagen so, ach Mensch, der war super witzig oder die war klasse, authentisch, ich schaue mir das nächste Woche mal an, wenn da reguläre Rennen sind. Ich glaube aber dazu, genau um auch diese Einladungsrennen attraktiv zu machen, einerseits, wie du sagst, man muss natürlich ein Preisgeld mit Sponsoren und so auch dahinter stecken. Und zweite Komponente, die du schon erwähnt hattest, dazu muss der Kalender schmaler und schlanker werden. Natürlich. Weil wenn die keine Zeit haben, wenn die von Wochenende zu Wochenende von A nach B fahren mit Trainings, Sessions und so weiter, wie willst du und wo willst du dir die Zeit nehmen, um genau für sowas zu fahren? Und wir sehen, wie eng es im Kampf um Top-Plätze in der Gesamtwertung zugeht, du kannst es dir eigentlich nicht mehr erlauben, ein, zwei Wochenenden mal auszulassen. Ist kaum mehr möglich.
Und dann ist es immer so, wenn diese Parallelrennen in der Weltcup-Wertung sind, es ist einfach nicht fair. Ja. Du bist um ein Hundertstel hinten oder nicht einmal und bist ausgeschieden und bist aber beispielsweise im Gesamtweltcup ganz vorne. Und am Ende des Jahres kann es an dem einen Hundertstel liegen, dass da ein paar Punkte fehlen. Also das kann es nicht sein, meiner Meinung nach.
Ja, oder wenn wir es, wie wir es oft gesehen haben, das Schreckensbeispiel WM in Cortina, wenn einfach die Pisten, also die blaue und die rote, so unterschiedlich sind, dass du letztlich keine Chance mehr hast. Also
das sind zu viele Fehlerquellen, aber hat ja überhaupt... Das muss man einfach als was anderes sehen. Das ist ein Vermarktungstool. Das kann man ein, zweimal im Jahr fix machen. Jedes Jahr am selben Ort. Vielleicht wirklich mit einem Auto. Gar kein Preisgeld, sondern ein Auto zu gewinnen. Oder vielleicht ein bisschen ein Preisgeld noch dazu. Und dann ist es eine coole Schicht. Also wenn wir jetzt so was zum Sagen hätten, wir würden...
Wir behalten es alle drei im Hinterkopf, wenn es mal so weit kommt, ja, dann machen wir den Après-Ski-City-Cup.
Oder ich rufe den Johann einmal an und frage und erzähle ihm unsere Idee und vielleicht gibt es eine
Umsetzung. Super, dann wollen wir aber auch ein Auto haben dafür.
Liz, ja? Wien wäre cool. In Wien
wäre leibend, ja.
Ja, da gab es ja mal die Überlegung, dass man das im Schlosspark Schönbrunn macht, ja, dass man da wirklich von der Gloriette runterfährt. Ja, wer schon mal dort war, da gab's ja schon mal so Überlegungen, ja. Ja, na sicher.
Okay, behalten wir auf jeden Fall im Kopf. Wir sind ja jetzt schon mittendrin in der Überthematik so Zukunft des Sports. Ich will jetzt wieder ein bisschen zurück in die sportliche Komponente kommen und auch zu einem Thema, wo ich weiß, dass es dir sehr am Herzen liegt. Liz, wir waren beide bei Mountain Peak 2019 in Kitzbühel. Mhm. Und ich erinnere mich sehr, als der Kollege aus dem Bereich E-Sport da oben saß. Und dann hat Liz Görgel das Mikrofon in die Hand genommen. Und Freunde, es war ein Feuerwerk. Es gab auch Applaus, unter anderem von mir. Es ging nämlich um das Thema Kinder und Sport und Bewegung. Der Trend ist leider eindeutig. Immer weniger Kinder machen Sport. Es ist nicht nur ein Problem, was jetzt das Ski-Alpin das alpine Skifahren exklusiv hätte, sondern betrifft ja im Endeffekt fast alle Sportarten. Was befürchtest du oder welche Auswirkungen wird das haben für die Zukunft? Wie beobachtest du diese ganze Thematik?
Ja, ich sehe das natürlich kritisch, weil ich unter anderem ausgebildete Konditionstrainerin bin und in meinen Ausbildungen, wie ich auch mit vielen Studien und Vortragenden auseinandersetzen habe müssen. Und die Zahlen sind natürlich sehr, sehr, sehr drastisch. Und die Prognosen sind nicht gar so gut, nicht nur für die Kinder, sondern für unsere ganze Gesellschaft. Begründet unter anderem natürlich, aber hauptsächlich unserem Lebenswandel geschuldet, sprich unserem komfortablen Lebenswandel, zumindest jetzt in der westlichen Welt, sprich Handy, Computer, Bildschirmzeit. Das sind halt Bildschirmzeit, geht man ja klarerweise logisch in der aktiven Bewegungszeit ab. Das ist ja, ich habe ja nur 24 Stunden Zeit zur Verfügung, davon sollte ich auch ein bisschen was schlafen. Das heißt, es ist natürlich das, wie ich meine Zeit gestalte, wirkt sich unmittelbar auf meinen Organismus aus. Und mit Organismus meine ich nicht nur meine Knochen, Sehnen, Gelenke, Bänder, sondern meine Hormone, meinen psychischen Status, meinen emotionalen Status. Und wir wissen, wie Sport regulativ oder wie Bewegung regulativ einwirkt. Und wie Bewegung eine Positivspirale auswirken kann. Im Umkehrschluss, wenig Bewegung kann eine Negativspirale einleiten. Und auf dem Weg sind wir jetzt. Das ist Faktum. Das ist ähnlich klar wie der Klimawandel. Beim Klimawandel ist jetzt wirklich schon offensichtlich. In 20, 30 Jahren können wir dann darüber reden, wie die Auswirkungen in der Gesellschaft sind, auch was gesundheitlich betrifft, also vor allem gesundheitlich. Und Leute, das ist alles hausgemacht. Schauen wir uns die Kinder an. Ich habe zwei Neffen, der eine ist 4, der andere 5 und die haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Die können gar nicht anders als über Bewegung lernen. Das Gehirn wächst durch Bewegung. Durch jede Bewegungserfahrung, die ich mache, wenn ich ein Glas angreife, wenn ich spüre, wenn ich rieche, wenn ich schmecke, das ist ja alles Körper. Ich brauche meinen Körper, um was anzugreifen. Das Gehirn, die Rezeptoren geben die Leitung ans Gehirn. Dadurch lerne ich Begrifflichkeiten, Gegenstände als Kind. Über Bewegung, über Reflex, über Rotationen fange ich als Baby irgendwann einmal an, mich aufzurichten, lerne gehen, obwohl ich tausendmal umfalle, aber irgendwann kann ich es dann. Und das ist ganz wichtig für unser Hirn. So lernt und wächst unser Gehirn und dementsprechend, je mehr ich dann Verknüpfungen schaffe, desto, sage ich jetzt einmal, bewegungsbereiter, desto gedanklich elastischer, desto besser kann ich kombinieren, kann Zusammenhänge erkennen, desto intelligenter bin ich natürlich auch. Es hängt alles zusammen und abgesehen davon ist es natürlich, Entschuldigung, wenn ich jetzt noch kurz dranhänge, ist es natürlich, da brauchen wir gar nicht reden, was wir uns an finanziellen Geldern ersparen würden, wenn wir alle ein bisschen Bewegung machen würden, wie es eh von der WHO sogar vorgegeben ist. Also nicht einmal das schafft man mehr. Das sind 2,5 Stunden in der Woche für einen Erwachsenen und für Kinder circa 45 Minuten jeden Tag. Macht niemand. Aber wenn wir das machen würden, was das an Geldersparnis wäre, ist ja unglaublich. Also es ist gar nicht aufzuwiegen.
Absolut. Wer steht denn in der Verantwortung, diesem, ja, es ist ja schon mehr als ein Trend, es ist leider eine erschreckende Entwicklung. Wer steht denn in der Verantwortung, dem Ganzen entgegenzusteuern? Dass wir da, ich meine, ähnlich Thema Klimawandel, guter Vergleich, auch da müssen jetzt Lösungen her, um irgendwie versuchen, das Schlimmste abzufangen, im besten Fall das Rad wieder langsam zurückzudrehen. Wer ist in diesem Bereich Bewegung, Kinder, Sport im Allgemeinen? Wer ist denn da in der Pflicht, deiner Meinung nach?
Erst einmal das Rad zurückzudrehen ist schwierig. Es geht darum, bewusst die Probleme zu erkennen und Lösungen zu suchen. Und das geht nur gemeinsam. Das geht, und da ist ganz klar die Politik und die Wirtschaft in der Verantwortung, weil die treiben ja diese Gesellschaftssituation voran. Uns wird ja von Konzernen gesagt, was wir brauchen, was wir wollen, über die Werbung, über Medien. Der Mensch wird ja sukzessive mit Informationen gefüttert. Mittlerweile ist es ganz leicht durch Social Media etc. Wir wissen ja alle, wie klar Profile schon von den Konsumenten definiert werden können, damit man genau auf die Bedürfnisse, auf das, was den Konsumenten interessiert, eingeht und ihn genau mit diesen Informationen wiederum füttert. Ich glaube, es geht darum, Klartext zu reden und auch die Pro und Kontras in der breiten Bevölkerung klar auf den Tisch zu legen, transparent. Und wenn ich mir das dann wieder vergegenwärtige, okay, stimmt, als Kind, und das ist der Punkt, als Kind ist es das Natürlichste auf der Welt, dass ich mich bewege. Es sind nicht alle Kinder total die Bewegungsfanatiker, aber grundsätzlich, der Körper lernt über Bewegung. Das liegt unserer Spezies zugrunde. Tiere bewegen sie. Sonst überleben sie nicht. Jetzt haben wir natürlich das alles nicht, weil wir können ganz gut ohne Bewegung überleben, sitzend am Schreibtisch. Jetzt ist natürlich das schon eine in gewisser Weise eine, fast schon unser Lebenswandel, ein bisschen eine Entartung. Und das ist durch unser bequemes Leben natürlich schwierig. Deshalb sage ich, man kann nicht dagegen rudern, aber wir sollten schauen, dass wir es irgendwie implementieren, dass wir bewusst machen, aufmerksam machen. Hey, warum fährst du denn mit der Rolltreppe bei der U-Bahn auf? Wieso gehst du nicht über die Stirn? Du trainierst deine gesamte Beinschlinge, kannst zwischendurch noch deine Atmung trainieren, kommst ein bisschen mit dem Puls rauf, tut dir total gut. Und bitte, wer, durch das, dass wir in dieser schnelllebigen Zeit sind, glauben wir ja, dass wir für das alles keine Zeit haben, dass wir mit der Rolltreppe fahren müssen, dass wir mit dem Lift fahren müssen. Aber wir sind ja doch selber, wir können uns das ja selber genau einteilen. Corona hat uns vielleicht auch gezeigt, dass die permanente Verfügbarkeit auch nicht mehr so wichtig ist, weil es gibt einfach übergeordnete Dinge, da ist man dann halt einfach nicht verfügbar, wenn man keine Internetverbindung hat, irgendwo festsitzt. Das heißt, die Relationen wieder neu definieren oder in Relation setzen und alles wieder ein bisschen in ein gesundes Maß rücken. Und noch, das ist jetzt eine lange Antwort gewesen, sorry, aber während dem Reden kommen mir immer wieder neue Ideen. Im Prinzip, glaube ich, liegen wir alle da in der Verantwortung. Und es gibt ganz klar Aufklärungsarbeit, ich sehe das im skandinavischen Bereich oder Neuseeland ist ein super Beispiel. Neuseeland ist so ein kleines Land und hat so viele Medaillen und Top-10-Platzierungen bei Olympischen Spielen. Wie gibt es denn das eigentlich? Die haben ein ganz anderes Bewegungs- und Sportbewusstsein. Das ist einfach ganz anders schon in der Gesellschaft verankert. Und ja, für das kämpfe ich auch. Ich bin auch unter anderem beim Präventionsgemeindenprojekt dran, schon über ein Jahr versuche immer wieder mit der Politik oder war schon öfters jetzt beim Vizekanzler, also beim Sportminister und habe da oder versucht da irgendwie was zu etablieren. Ja, das Ausmaß oder das Problem wird noch zu wenig erkannt, glaube ich, bei den Entscheidungsträgern.
Absolut. Bei uns ist eine große Diskussion das Thema Schulsport. Ich habe mit Martin Schmidt, dem ehemaligen Skispringer, da auch ein längeres Gespräch vor kurzem drüber geführt. Und er sagt, er ist ja Talentscout auch im Deutschen Skiverband. Und er sagt, die Nachwuchsprobleme nehmen mehr und mehr zu, weil die Kinder nicht die Basis mitbringen, die eigentlich so ein Schulsport auch liefern kann, liefern müsste, sollte. Beweglichkeit, koordinative Fähigkeiten. Dieses Überthema. Wie ist denn da die Situation in Österreich? Hast du da auch Einblicke? Ist es zu wenig Schulsport? Wie gestaltet sich denn das bei euch? Also bei uns sind da klare Defizite da. Immer weniger Stunden in den Schulen, immer weniger Angebote, immer monotonere Unterrichtsformen auch. Und das ist natürlich ein Faktor, der sich dann auch bemerkbar macht.
Genau. Also dieses Präventionsgemeinprojekt hat ja genau zum Ziel, dass man A, die Eltern, B, die Lehrer, ich fange mal von vorne an. Dieses Präventionsgemeinprojekt hat zum Ziel, dass man das Bewusstsein für die Bewegung, für den Sport wieder neu setzt und dass das ganz natürlich wieder mit und in der Gesellschaft mitwachsen kann. Dazu braucht es aber eben A, Information, vor allem bei den Eltern. Sprich, wenn ich jetzt nochmal zu der Frage zurückkomme, wer ist verantwortlich, dann ist es übergeordnet natürlich, sind es Konzerne und Politik. Aber jeder Konzernchef ist ja ein Elternvater, vielleicht ein Vater oder eine Mutter. Also in erster Linie sind natürlich die Eltern verantwortlich. Und wenn die Eltern den Sport und die Bewegung und die Wichtigkeit nicht am Schirm haben, dann wird es halt schwierig. Wenn die Eltern mit dem Tablet im Wohnzimmer sitzen, dann wird das Kind keinen Anreiz haben, selbst da irgendwie jetzt mit dem Fußball herumzuspielen. Das geht sich nicht aus. Das heißt, die Eltern haben natürlich in erster Linie die Verantwortung. Die Eltern wissen das noch nicht immer. Die Eltern würden vielleicht auch gern Sport machen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Ganztagsschulen, wo der Sport schon implementiert ist, wo Fachleute, die sich wirklich mit Sport auskennen, sich mit den Kindern dann beschäftigen und Inhalte vermittelt werden. Bei dem Präventionsgemeindenprojekt geht's darum, dass man dann von den Säuglingen her, dann bis zum Kindergarten, dass man dementsprechend ausgebildete Fachkräfte hat, die Kinder mit den nötigen Inhalten versorgen, aufgebaut, dass man die ganzen körperlichen Grundkompetenzen wieder ganz normal spielerisch mitlernt. Und es liegt ja nicht daran, dass Kinder grundsätzlich nicht gern Sport machen wollen, nur ihnen fehlen die Vorbilder und ihnen fehlen die Inhalte. Und wenn es mir niemand sagt, wie soll ich das lernen? Kinder lernen ja durch Abschauen. Und jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. Schule in Österreich, ja, es liegt daran und es ist ganz klar so, dass wir dasselbe Problem haben. Und momentan scheitert es an dem, dass auch die, ich sage es jetzt einmal in der Volksschule zum Beispiel, dass auch die Zeiten für einen Sport so begrenzt sind, dann dauert es einmal ewig, bis man umgezogen ist, dann macht man halt irgendein Spiel und dann ist eh schon wieder der Wechsel zum normalen Unterricht. Es gibt die unterschiedlichsten Versuche, Bewegung im Unterricht zu machen oder was spricht dagegen, zum Beispiel Deutsch oder keine Ahnung, Matheunterricht im Freien zu machen und mit Bewegungen zu kombinieren. Also ich denke, da braucht es schon eine massive Reform, Unterrichtsreform, sage ich jetzt einmal, oder Art des Unterrichtens. Und dann könnte man viele Dinge wieder korrigieren und diesen grundlegenden Spaß, den glaube ich, wir alle grundsätzlich haben, den Spaß und die Freude an der Bewegung oder an der Erfahrung, dass das wieder kommt.
Ich glaube, ein großer Faktor ist auch der Zugang zu Sportmöglichkeiten. Also Thema finanzieller Aspekt. Also dass Schwimmbäder wahnsinnig teuer sind und sich viele inzwischen auch nicht mehr leisten können, ihre Kinder da zum Schwimmunterricht zum Beispiel zu schicken. Und welche Sportart da natürlich leider extrem auch ins Gewicht fällt, ist das alpine Skifahren.
Entschuldige, dass ich ins Wort fall. Mir ist nur ein Wort auch noch eingefallen. Und zwar im Schulwesen ist, glaube ich, auch noch ein großes Problem. Wenn was passiert, wer übernimmt die Verantwortung? Und das hemmt auch schon wiederum das ganze Thema Sport und Bewegung, weil kein Lehrer mehr bereit ist, ja, den Kindern Freiraum zu geben, dass sie ihre Bewegungserfahrungen machen, weil sofort die Eltern anklopfen, wenn sich wer irgendwo weh tut. Du, mein Kind hat sich jetzt die Hand gebrochen, du warst nicht achtsam oder sonst was. Und da muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, hat bei uns irgendjemand, wie wir aufgewachsen sind, beim Lehrer angeläutet, wenn ich mir die Hand gebrochen habe? Sicher nicht.
Nee.
Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht hinfalle und mir ein, zweimal weh tue, wie soll ich denn lernen? Das gehört dazu. Okay, es ist was anderes, wenn ich die Rahmenbedingungen vorlässig vorgib. Also ich muss schon schauen, dass das passt, dass alles gesichert ist. Aber wenn dann was passiert, ja mein Gott. Also schwierig. Von unterschiedlichsten Seiten kann man nur dagegen arbeiten, indem man bei den Kleinsten schon wieder anfängt, ganz natürlich Bewegungsreize zu setzen. Dann lernen die ganz normal mit und dann können die gar nicht umfallen im Sportunterricht, weil sie einfach geschickt sind.
Absolut. Genau. Wo ich gerade war, Liz, alles gut, sehr guter Punkt, den du da in dem Zusammenhang noch mit eingebaut hast. Thema Kosten, Thema Finanzierung. Der alpine Skisport wird teurer. Es wird schwieriger, Zugang auch zu finden, auch die Kinder da heranzuführen, wenn man jetzt nicht direkt in Skigebieten wohnt oder aufwächst. Der ganze Transport, die Unterkunft, das Material. Werden wir da im Endeffekt auch, fallen dadurch auch viele Talente durchs Raster und werden wir da sportlich negative Auswirkungen spüren in den nächsten Jahren, was den alpinen Skisport angeht, jetzt konkret?
Ist ein großes Problem in dieser Professionalisierung, in der frühzeitigen, im Sinne von, man sieht ja auch viele Kinder, also die, sagen wir mal so, man hört von den ganzen Verletzungen. Wenn ich jetzt Elternteil bin und ich höre im Skisport permanent von Verletzungen, dann bin ich eher nicht so motiviert, dass mein Kind auch Skisport macht. Auch wenn es Lust dazu hätte, da schaue ich mir das immer zuerst ein bisschen an und habe ein bisschen Vorbehalte. Das ist das eine. Das zweite ist, warum die Verletzungsgefahren? Natürlich ist das Material aggressiver geworden im Hochleistungssport. Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Ich war selber, ich habe mir dreimal das Kreuzband gerissen, hat mich aber nicht davon abgehalten, Ski zu fahren, also mit 15, mit 16 und mit 20, also auch relativ früh. Und dann habe ich aber 16 Jahre keine Verletzung mehr gehabt. Das heißt, in dem Fall bin ich vielleicht zumindest ab dem 21. Lebensjahr ein Positivbeispiel, dass es auch ohne große Verletzungen dann klappt. Das heißt, ich sehe das nicht alles so schwarz. Aber wenn ich jetzt Elternteil bin und mein Kind fährt Rennen, ist 12 Jahre und hat Knieschmerzen, Rückenschmerzen, weil die Drucke so extrem sind, wenn ich einen Carving-Schwung fahre, weil so viel spezialisiert schon Stangentraining gemacht wird, dann muss ich sagen, finde ich keine gute Richtung. Da spricht jetzt die Konditionstrainerin, die sagt, ich muss, wenn ich jemanden habe, der wirklich in die Richtung Sport machen möchte, ich muss diese Körper vorbereiten. Ich muss ein vernünftiges Krafttraining machen. Seit 1997 weiß man, dass Krafttraining im Kinder- und Jugendsport essentiell und richtig und wichtig ist. Das ist ja auch immer noch nicht in den Köpfen drin. Krafttraining, oh Gott, ich kann mit den Kindern kein Krafttraining machen. Wenn ich aber von einem Baumstamm runterspringe als Fünfjähriger, das ist das ärgste Krafttraining überhaupt. Das ist Maximalkrafttraining. Und über das denkt niemand noch, kein Elternteil. Das heißt, ich muss geführt, kontrolliert gewisse Reize setzen und die Strukturen, Sehnengelenke, Bänder vorbereiten, damit die dann den Sport machen können und dann passieren auch keine Überlastungserscheinungen. Das ist einmal das eine. Und wenn ich dann noch zu deiner Frage zurück auf die Kosten schaue, dann muss ich sagen, ja, das ist einfach extrem. Und es ist extrem, dass dieser Sport nur mehr, so wie es scheint, wohlhabenderen möglich ist. Und das finde ich schade. Und da ist die Frage, ob das so sein muss, ob man nicht für die Kinder, ich weiß jetzt nicht, wie das in den unterschiedlichsten Skigebieten ist, ob man nicht die Kinder frei fahren lassen kann, weil man eh genug verdient als Skigebiet. Da sind wir in einer Grundsatzdiskussion, ob es immer um Profit gehen muss und um noch mehr Summen anzuhäufen, ob noch mehr Skipisten gebaut werden müssen und Lifte, damit sich der Betrieb überhaupt rechtfertigt. Oder ob ich sage, hey, Moment einmal, schauen wir, dass wir ein paar weniger Lifte haben, wir haben unser Auskommen damit, wir können gut davon leben, alle haben einen Spaß dabei und die Kinder können gratis fahren. Das ist eine Grundsatzfrage.
Ja.
Und ich finde es schade, wenn wir Menschen uns eigentlich die coolen Sachen irgendwie selber verbauen, weil wir einfach in eine falsche Richtung gehen oder in eine Richtung, die nur für eine gewisse Elite oder für Leute, die viel Geld haben, erschwinglich ist und der Rest schaut halt durch die Finger.
Ich glaube, da sind wir alle drei einer Meinung. Und ja, das rundet jetzt einen wahnsinnig großen Themenkomplex. Erstmal, was das auch den spezifischen Blick auf den alpinen Skisport lenkt, rundet das erstmal ab. Wir bleiben jetzt aber in unserem zweiten Teil, den wir jetzt angehen, im Bereich auch Bewegung, mentale Gesundheit. Da darfst du, Liz, dann auch erklären, weil wo du im Spezifischen auch mit deinen Angeboten dann auch genauer ansetzt. Ganz kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück.
Wir sind zurück beim Interview mit Liz Görgel. Wir haben jetzt schon sehr viele Standpunkte von dir mitbekommen. Ich will das Thema jetzt ein bisschen wechseln in dem Sinn, dass du selbst auch schon angesprochen hast, mit 20 Jahren den dritten Kreuzbandriss, wie ich das jetzt nochmal in der Recherche auch nachgelesen habe, habe ich mir auch gedacht, puh, Wahnsinn eigentlich, dass das dann auch so gut und erfolgreich gelaufen ist. Ich frage mich bei solchen schweren Verletzungen auch, ob gewissermaßen auf die mentale, auf die psychische Gesundheit ein bisschen vergessen wird. Wir hatten da auch beim Standard letztens Stefanie Resch in einem Sportmonolog, wo sie auch durchaus detailliert drauf eingegangen ist. Und sie ist jetzt keine, die ganz groß im Rampenlicht steht, aber trotzdem hat sie eben zugegeben, dass es sehr schwierig sein kann mental. Was sind da deine Erlebnisse, was Verletzungen, schwere Verletzungen betrifft und auch die mentale, ja, vielleicht auch Begleitung in dieser Zeit?
Naja, wir bewegen uns da im Spitzensport oder in dem Kontext. Und Spitzensport verlangt Spitzenleistungen. Und letztlich ja, werden alle Bereiche ausgereizt. Und ich bin auch in die Erfahrung gegangen, Spitzensport ist einfach extrem. Und ich war wirklich zwischen dem 11. und dem 15. Lebensjahr extrem erfolgreich, habe jedes Rennen gewonnen und mir wurde prognostiziert, wenn ich so weiterfahre, bin ich in kürzester Zeit im Weltcup. Dementsprechend wahrscheinlich habe ich mir selber viel Druck gemacht, wie auch immer, oder ist vielleicht auch mein System gekippt, vielleicht auch mein Ego zu übermächtig geworden und habe mir dann mein erstes Kreuzband sozusagen zugezogen beim Abschwingen im Zielraum, bei meinem 6. Fiesrennen und habe dann sofort in mich reingespürt, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Ist das Skifahren vielleicht nicht das Richtige für mich? Und ich habe sofort für mich gewusst, na, das passt schon, ich muss noch was verändern. Oder ich wurscht, ich operiere jetzt, lass mich operieren und weiter geht's. Bin eh noch jung, das heilt schon aus. Ein Jahr drauf, dann ist mir im Prinzip, ein Jahr und ein paar Tage, ist mir im Prinzip dasselbe wieder passiert. Da habe ich dann schon einmal zum Hadern angefangen. Und trotzdem habe ich in mir gespürt, nein, das passt, das ist mein Weg und das Skifahren ist wirklich von innen heraus das, was mich erfüllt. Und habe weitergemacht. Und dann bin ich wieder zurückgekämpft und dann 3 Jahre später eben noch einmal bei der Junioren-WM, wo meine Kolleginnen, die Gleichaltrigen, schon bei der WM in St. Anton am Start waren. Wäre ja gern gewesen, aber ich war halt einfach hinten aufgrund meiner Verletzungen und bei der Junioren-WM, wie gesagt, erster Sprung, erstes Training, neue Schnee, komplett hirnlos, Vorlage gestürzt, wieder Kreuzbandriss. Das heißt, ihr hört es schon raus, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und ich habe das natürlich alles für mich hinterfragt. Und einfach gesehen, okay, die eine oder andere Verletzung war kein Pech, sondern es war einfach entweder blöd, unachtsam, unbewusst oder einfach nicht gut vorbereitet. Oder rückblickend, wie bei der ersten Verletzung, ich habe ein ganz ein schlechtes Gefühl an dem Tag gehabt, aber bin es übergangen und dann habe ich mir weh getan. Das heißt, ich habe im Spitzensport da jetzt negative oder schmerzhafte Dinge erlebt, aber genauso auch das andere. Und das Coole beim Spitzensport ist, dass man durch das, dass die Leistung oder dass alles so auf Spitz und Knopf sich zuspitzt, dass Erfahrungen ganz klar rauskommen oder Erkenntnisse ganz klar rauskommen. Und man dadurch sehr gut lernt. Und jetzt komme ich zu dem, dass ich jedem Menschen nur empfehlen kann, irgendwas zu machen, was einem total in der Seele brennt, ob es jetzt Spitzensport ist, ob es Musik ist, ob es Journalismus ist, ob es Malen ist, ob es Lehrer sein ist, ob es Tischler sein ist, irgendwas, was man zutiefst in sich, wofür man Begeisterung empfindet oder verspürt, das soll man machen. Weil dann kann man sie entwickeln. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, wie ist das mental? Natürlich habe ich die letzten 16 Jahre mit einem Mentalcoach und Persönlichkeitscoach gearbeitet, der mich in dieser Zeit begleitet hat. Und der mir es ermöglicht hat durch seine Arbeit, dass ich mit diesen Erfahrungen mitwachse, auch als Mensch. Dass wenn ich in die Überforderung komme, weil, keine Ahnung, 5000 Leute zuschauen oder weil auf einmal der Sprung zwischen Europacup und Weltcup ist jetzt rein sportlich nicht so groß, aber auf einmal ist Medienpräsenz, auf einmal sind verschiedenste TV-Stationen, du bist im Fernsehen, du musst dich mit dem auseinandersetzen, du musst dich mit dem ganzen Skizirkus auseinandersetzen und das macht natürlich mit einem jungen Athleten oder einer jungen Athletin was. Und da muss man reinwachsen. Und das ist dann das, wo super ist, wenn man von außen jemanden hat, der da eher neutral ist, der die Dinge immer wieder ins rechte Licht rückt, der da, wenn du Athletin bist und da selber viel Druck machst, vielleicht auch durch das Relativieren hilft, den Druck wieder ein bisschen zu nehmen und dich aufs Wesentliche, also es möglich macht, dass du dich wieder aufs Wesentliche konzentrierst. Nämlich den Sport, dass ich eine gute Skitechnik fahre, dass ich ein vernünftiges Material habe, dass ich eine perfekte Abstimmung habe, dass ich mich letztlich wohlfühle und wenn ich am Start stehe, Gas geben kann. Das geht nur, wenn ich mich wohlfühle. So, das war jetzt wieder viel Text.
das ist bestens. Was ich auch noch rausgehört habe, man hat ja dann extrem viel Zeit auch mit sich selbst, wenn man so eine schwere Verletzung hat, so einen Kreuzbandriss. Macht man sich dann selber auch Vorwürfe? Ist das ein normaler Prozess? Gibt man sich dann selbst auch die Schuld? Du hast gesagt, du hast das schon gewissermaßen gemacht, weil du dann gesagt hast, ja, das war mein Fehler. Ist das dann auch schwer zu akzeptieren oder ist das ein Prozess, der wochenlang dauert, bis man sich das sozusagen verzeiht selbst?
Ich denke, das ist ein Prozess, aber letztlich, es hilft ja nichts. Es ist passiert, man kann es nicht mehr ändern, man kann jetzt nur das Beste draus machen und man kann daraus lernen. Und das ist ja cool, dann kommt man sofort wieder in die Eigenmacht und in die eigene Gestaltung des eigenen Lebens. Man ist kein Opfer mehr, sondern man wird sich bewusst, okay, wenn ich unkonzentriert bin, nicht so gescheit. Autofahren sollte man auch bewusst. Und diese Kleinigkeiten lernt man halt dann und vor allem, was diese Kleinigkeiten dann auch letztlich in der Performance für Auswirkungen haben. Und das meine ich damit, wenn du im Spitzensport bist oder in einem Feld, wo es um Top-Performance geht, macht jede Kleinigkeit einen Unterschied. In die gute und in die schlechte Richtung. Und das ist wiederum ein totaler super Lernfeld, weil ich mich optimieren lerne. Und das ist eine wichtige Erfahrung, finde ich. Dass das Leben nicht einfach so dahin schwimmt und es geht eh um gar nichts, sondern ich fange mich zum Spüren an. Ich komme in meine Eigenkraft, ich kann mein Leben eigenmächtig gestalten. Und das ist doch das Beste, was man haben kann. Und wenn ich dann am Ende des Lebens draufkomme, ich mache ja auch Vorträge und da bringe ich einen Teil. Und zwar gibt es in Australien eine Hospizkrankenschwester, die sich mit sterbenden Menschen auseinandersetzt oder die begleitet und hat ein Buch geschrieben, die Bronnie Ware. Was glaubt ihr, was die Hauptaussage der Menschen ist, die nur mehr ein paar Tage, Stunden zum Leben haben?
Die Frage, ob man was verpasst hat?
Ja, in die Richtung. Warum habe ich nicht das gelebt, was ich eigentlich machen wollte? Irgendwann ist Ende Gelände. Und ich frage mich, also jeder, der sei ohne Druck, gell, jeder ist in der Eigenverantwortung und jeder, und da bin ich überzeugt, ist der Chef seines Lebens, wenn man es so erkennt. Und letztlich, um das kommen wir nicht drum herum, dass wir irgendwann gehen müssen von der Welt. Und dann kann ich sagen, hey, es war mega geil, ich bin für alles dankbar, für jeden Blödsinn, den ich gemacht habe und für jede coole Sache, die ich gemacht habe und ich weiß, warum ich was gemacht habe. Oder ich liege da und fange an, dass ich alles bereue. Das ist ja ein Riesenlost, den man dann mit sich tragt.
Das sind dann im Endeffekt die Kernpunkte, die du mit deinen Vorträgen und deinen Workshops auch vermitteln willst. So hörst.
Und der Kernpunkt ist, ich möchte die Menschen motivieren und inspirieren, dass sie ihr eigenes Ding machen. Dass sie in sich selbst reinhören und spüren, was da alles drinnen ist, wie viel Kraft und wie viel Freude und wie viel Neigung zu irgendwas, total wertfrei, das ist bei jedem anders. Und es geht ja nur um einen selber. Und da möchte ich die Menschen motivieren, das dann zu tun und umzusetzen. Mhm. Und sich auch nicht vom Umfeld irgendwie rausbringen zu lassen. Das kennen wir ja alle, die Nein sagen oder die, nein, warum hast du denn das jetzt machen? Und das. Niemand kann in einen so gut reinschauen wie man selber. Und ich rede deshalb drüber, weil ich genau so tick. Ich habe immer genau das gemacht, was ich machen wollte. Da ist die Eisenbahn drüber gefahren. Da keine andere Chance gehabt. Und die Görl fängt jetzt mit 40 zum Singen an. Den kompletten Vogel. Das ist mir wurscht. Weil ich, wenn ich auf der Bühne stehe, vor lauter Freude fast zum Blären anfange. Auf bayerisch-deutsch zum Weinen anfange. Ich hoffe, ihr versteht es mich. Weil mein Herz aufgeht. Und weil ich mit 80, oder wann ich ja immer stirb, keine Ahnung, sagen möchte, ich habe nichts auslassen. Ich habe das gemacht, was meine Träume waren. Das ist mein Leben, meine Chance.
Ja, super. Also ich finde es total beeindruckend. An wen richten sich denn diese Angebote, die du mit deinen Vorträgen und Workshops gibst? Sind das Firmen, sind das Privatpersonen? Wie kommt man an dieses Angebot denn ran? Wen willst du damit denn auch erreichen? Weil ich meine,
egal. Im Prinzip, also es sind einige die meisten Anfragen kommen direkt über meine Homepage. Natürlich habe ich auch Speaker-Agenturen, wo ich gelistet bin in Österreich. Und im Prinzip, wenn einen das interessiert, ich veranstalte jetzt noch keine eigenen Vortragsreihen, wo ich selbst Veranstalter bin, sondern im Normalfall ist es so, dass mir eine Firma einfach bucht und dann komme ich da hin und dann mache ich meinen Speech oder meinen Vortrag.
Und gesunder Geist, gesunder Körper ist ja genau dieses Zusammenspiel. Du bietest dann nämlich auch tatsächlich noch Kurse an mit dem Label Aktiv mit Liz. Was wird denn da genau gemacht? Bist du da der Drill Sergeant oder tastest du dich da langsam ran?
Sowohl als auch. Oh. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch braucht was anders. Aber ich bin sicher jemand, der fordern kann, aber auch fördern, denke ich. Das finde ich beides wichtig. Und bei den Fit mit Liz Workshops ist es so, dass da im Vorfeld ein kurzer Vortrag ist, warum, wieso, weshalb, und dass ich halt dann Training einfach mache, Übungen mache, verschiedenste Bereiche von Atmung, Stressabbau bis zum Krafttraining, auch koordinatives Training, Beweglichkeit, weil ich einfach auch sensibilisieren möchte für die verschiedenen Bereiche und Fenster aufmachen möchte. Und dann kann jeder schauen, okay, ja, das tut mir eigentlich gut oder das taugt mir mehr. Letztlich geht es einfach um Bewusstsein, dass ich Inhalte liefere und dass die Menschen wieder, das fühlt sich so an. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das kann. Ich habe letztens einmal eine Einheit gemacht mit einem 65-jährigen Herrn. Also das war eine Gruppe von jung bis alt und der Herr war der Älteste. Und dann habe ich mit ihm halt einmal eine Tiefkniebeuge wieder gemacht. Erleichtert mit einem Beziball. Und er hat gesagt, seit 20 Jahren bin ich nie mehr so weit runtergegangen. Und das, also ich habe wirklich Spaß daran, Grenzen nach oben zu schrauben oder den Horizont zu erweitern. Das, ja.
Wahrscheinlich auch viel, wie kann man sowas in den Alltag integrieren? Also es muss ja jetzt nicht jeder, wie du, Liz, gleich Klimmzüge in der Straßenbahn oder im Zug machen.
Habe ich irgendwann geschrieben, na, hoffentlich mache ich da das Inventar nicht kaputt. Ja. Ich meine, okay, ein Koffer, wenn da 2-3 Koffer drauf liegen, so schwer bin ich jetzt auch nicht. Das muss es ausfordern.
Genau. Aber ich glaube, dass man, dass es jetzt auch dieses Aktiv mit Liz jetzt nicht nur ein Angebot ist für Leute, die ohnehin Zugang zum Sport haben, sondern gerade für welche, die sagen, boah, ich kann es nicht in meinen Alltag integrieren, ich habe so viel Stress, habe so viel Zeit, dass man genau da im Endeffekt so ein bisschen auch die Brücke schlägt zu dem, was wir vorhin gesagt hatten, dass der Sport einfach wieder viel präsenter im Alltag von jedermann sein sollte und sein muss.
Der Sport, ich würde sogar noch runterbrechen, der Körper.
Ah, okay.
Der Körper und im Zuge dessen die eigene Psyche und im Zuge dessen das eigene Seelenleben. Körper, Seele, Geist. Die alten Griechen haben schon gewusst oder die Römer auch. Und so der Weg zur Selbstermächtigung, Eigenverantwortung. Ich glaube, da gibt es noch viel zu entdecken und dieses Feld wird massiv unterschätzt, glaube ich. Und ich möchte dabei aber auch nicht irgendwie die Menschen überfordern, sondern eher ermutigen, dass sie erkennen, wie viel da eigentlich an Substanz da ist bei jedem Einzelnen.
Du hast gesprochen vom Chef des eigenen Lebens sein. Das ist dir einmal nicht gelungen. Ich will anders anfangen. Ich weiß nicht, ob du diese Thematik auch mitbekommen hast. Naomi Osaka, die Tennisspielerin, die hat das offen zugegeben, dass ihr dieses Setting, der Umgang mit Medien, Pressekonferenzen unmittelbar nach Niederlagen, dass ihr das nicht taugt und hat sich da sozusagen selbst versucht herauszunehmen. Und dadurch ist ein bisschen eine öffentliche Diskussion über mentale Gesundheit im Spitzensport entstanden. Und ich habe so ein bisschen einen ähnlichen Moment bei dir, glaube ich, gefunden, ja, wie du in Cortina dann, glaube ich, warst, beim ORF-Interview gestanden bist. 2017 war das dann im Jänner, glaube ich, wo festgestanden ist, dass du nicht zur WM, glaube ich, fahren wirst, und dann sozusagen du irgendwie den Satz noch gesagt hast, so in der Art, ich habe gemerkt, es reicht nicht, es geht nicht mehr, und dann wurde es sehr emotional. Könntest du vielleicht diesen Moment auch nochmal beschreiben, was da in dir vorgegangen ist?
Ja, das war jetzt vielleicht nicht so professionell oder war ein unglücklicher Moment, ein unglücklicher medialer Moment vielleicht, aber was soll ich sagen, es ist mir einfach so gegangen und genau so ist es dann rausgekommen. Und natürlich war ich extrem enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe, bei der WM dabei zu sein, weil ich es wirklich massiv probiert habe. Und letztlich, es ist einfach nicht gegangen. Und was soll ich dazu noch sagen? Ich war in dem Moment zu wenig professionell, dass ich das einfach für mich behalten hätte. Das ist halt rausgebrochen, wie es mir da gerade gegangen ist. Und ich habe es aber dann ich habe mich dann auch wieder gesammelt, was wichtig ist, und auch wieder alles relativiert. Und habe dann, natürlich war für mich da jetzt in dem Moment emotional, habe ich einmal nicht weiter gewusst, okay, was mache ich jetzt? Aber natürlich, wie gesagt, gesammelt, analysiert, wie ich es immer gemacht habe, und erkannt, okay, jetzt, und auch reingespürt. Und dann habe ich in der Zeit, wo die WM war, dann trainiert, habe mir ein Training organisiert, habe Ski getestet, bin draufgekommen, okay, es ist vielleicht für mich gerade im Super-G mit Herren-Skiern doch leichter, weil ich aufgrund meines Schwungs sehr früh immer fertig bin und dann eine lange Wartephase habe und dann einfach nichts passiert zwischen die Tore und ich wenig Speed mache. Und mit Herrenskiern geht es besser, der Schwung dauert ein bisschen länger und dann ist gleich ein dynamischer Wechsel, das heißt, es fließt besser. Und das habe ich erkannt, leider ein bisschen zu spät. Und habe ein paar Kleinigkeiten technisch, wirklich minimale Sachen, Fehler erkannt, korrigiert. Und dann bin ich in Gramontana wieder beim nächsten Rennen nach der WM siebte geworden und dann in Espen fünfte. Ist einfach alles zusammen nicht so gerannt, wie es cool gewesen wäre. Aber letztlich ist es halt mein Weg auch, selbst wenn man so eine Niederlage hat oder einfach einmal drin steckt, dass ich mich halt dann auch selber wieder raushole und einfach schaue, okay, woran liegt es? Was habe ich selber verbockt? Was habe ich übersehen? Ich habe ganz klar materialmäßig was übersehen. Ja, aber was soll ich denn machen? Dann trainierst du halt und nutzt die nächste Chance und das hat dann eh gut hingehauen.
Aber so unprofessionell, wie du jetzt tust, habe ich das auch gar nicht empfunden. Also ganz im Gegenteil, das ist natürlich, ja, ich finde es bemerkenswert, dass man dann eben auch gemerkt hat, wie es dir geht. Das ist nicht selbstverständlich. Und es war trotzdem ein, ja, ein interessanter Moment, wie ich finde. Deswegen wollte ich dich auch darauf ansprechen. Aber um jetzt auch fair zu bleiben, will ich auch noch kurz, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über den vielleicht besten Moment in deiner Karriere sprechen, beziehungsweise die beste Woche, nämlich die Ski-WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen, wo du ja, ich habe mir das nochmal angeschaut, die Bilder, im Super-G hat die Sonne gescheint, in der Abfahrt war Schneefall, das war dir aber alles wurscht, die Bedingungen. Du bist in beiden Rennen super damit zurechtgekommen und du hast es tatsächlich geschafft, so Namen wie Lindsay Vonn, Maria Riesch und ja, vielleicht auch Tina Maas, also ganz, wirklich die ganz Großen des Sports, in dieser Woche zu schlagen. Wie hast du das damals geschafft?
Da waren viele, viele Dinge, die bei so einem Großereignis oder generell im Sport, aber beim Großereignis kommt es halt dann noch prägnanter raus, muss halt wirklich sehr, sehr, sehr viel zusammenpassen, weil alle wollen gewinnen, genau zu dem Zeitpunkt. Und ich habe zum einen einmal super Grundbedingungen vorgefunden, was die Strecke betrifft, die Präparation. Ich war top aufgestellt mit dem Material und ich war selber in Topform. Das ist vielleicht im Vorfeld ein bisschen untergegangen, aber ich habe davor in dieser Saison 6-mal einen 4. Platz gehabt. Das heißt, ich war immer knapp am Podest und auch das Jahr davor bei Olympia 2 Bronzemedaillen gemacht, wo ich sogar noch bei 2 weiteren Rennen eine Chance gehabt hätte, eine Medaille zu machen. Im Super-G 5. war nach einem großen Fehler am Start, wo ich ein Stecken verloren habe und in der Super-Kombi habe ich eingefadelt mit auf Medaillenkurs. Das heißt, ich war ja auch da, sagen wir so, große Ereignisse haben mich immer besonders gereizt. Ich mag einfach das Prickeln in der Luft und es ist einfach für mich noch einmal interessanter und dementsprechend cool war es natürlich in Garmisch, zuerst den Eröffnungssong zu singen, wo auch der Trainer mich gefragt hat, ob ich einen Vogel habe. Ich aber das alles im Vorfeld ganz genau abgecheckt habe, auch vom Timing, das war alles genau durchorganisiert, sodass ich in keinen Stress reinkomme. Und bei dem Super-G ist einmal schon alles aufgegangen. Eine mega eisige Piste. Wir haben davor im Sommertraining in Ushuaia auf eisigsten Verhältnissen trainiert. Ich habe mein Setup benannt gehabt. Ich habe eine recht kräftige Statur und einen aggressiven Fahrstil. Auch das ist mir zugute gekommen auf der Strecke. Und ich habe endlich eigentlich meine Kraft ausspülen können. Und ja, das heißt, das erste Gold war natürlich der Hammer, der Wahnsinn. Und dann war es aber wichtig, ruhig zu bleiben, dass ich mich ja immer wieder weiter zentriere, dass ich mich nicht von dieser Ruhmwelle überschütten lasse, sondern bei mir bleibe. Und weil wenn auf einmal 200 Journalisten interessiert sind, dass du eine Meldung abgibst, das ist eh alles wunderbar und natürlich, man kriegt ganz viel Aufmerksamkeit, aber ich habe dann schon immer wieder die Ruhe gesucht, ich habe ja ein Einzelzimmer immer gehabt und bin da ganz gut bei mir geblieben, das ist mir gut gelungen. Ja, und dann ist die, kann ich mich noch genau erinnern, Super-Kombi, da habe ich auch die Abfahrt gewungen, den Abfahrtslauf. Weil die Strecken ist mir einfach echt gut gelegen und ich habe mich super wohl gefühlt. Und dann war der Slalom, da war ich nicht ganz so im Training. Slalom habe ich eher so auf der Seite gelassen und ja, bin halt dann 5. geworden. Und dann war, weiß ich noch genau, Samstag war dann, habe ich frei gemacht und habe gespürt, boah, ich muss jetzt echt weg von da, ich halte das nicht mehr aus. Habe mich ins Auto gesetzt und bin in die Therme gefahren, nach Füssen, in die König-Ludwigs-Therme.
Sehr schön.
Und habe mich entspannt, war natürlich auch nervös, mega nervös, weil ich gewusst habe, das geht morgen über mich, weil ich bin echt Favoritin und ich habe mir gedacht, wenn ich das verbock, dann ärgere ich mich echt. Und das heißt, so diese Mischung zwischen Spannung und Entspannung war halt ganz wichtig. Ich habe dann meinen Mentalcoach, mit dem bin ich nochmal Abendessen gegangen und habe mit meinem Physiotherapeuten davor noch ein kurzes Aktivierungstraining gemacht. Also ich habe mich ganz gut eingestimmt. Und dann habe ich, wie es der Sven Hannawald so schön sagt, einfach mein Zeug gemacht.
Ist wohl bekannt im deutschen Publikum.
Und es ist mir gelungen, und da bin ich heute noch dankbar, dass ich es wirklich geschafft habe, vom Start weg total in die Entfaltung zu kommen. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte mich jetzt einfach nur entfalten. Und es war so schräg, ich habe mir echt von außen zugeschaut. Ich habe jeden Zentimeter gespürt. Ich habe Raum und Zeit sind verschwommen und es war wie wenn jemand anders fährt, wie eine Marionette. Und ich fahre durchs Ziel und sehe, dass ich Erste bin und ich war überwältigt vor Dankbarkeit. Und das Gefühl, dass das gar nicht ich war, das war so schräg. Also in der Psychologie wird ja das als Flow-Run oder Flow-Zustand beschrieben. Und ich kann mir das so erklären, dass ich auch im Vorfeld alles super vorbereitet, also dass ich super vorbereitet war in meiner absoluten Zentrierung und aus der Zentrierung außer erst so richtig mein Leistungspotenzial entfalten habe können. Und dann passieren solche Momente und es war mega.
Jetzt, wo du es gesagt hast, diese Therme, die Thermengeschichte, da klingelt es wieder. Ja, stimmt. Das war ja dann auch noch ja, so ein Punkt. Ich denke schon, dass da, oder hast du das geheim gehalten? Verwechsel ich das komplett?
Nein, ich glaube nicht, dass ich es geheim gehalten habe. Gibt es keinen Grund dazu. Aber ich weiß nicht, das ist halt, das verdeutlicht wieder, wie wichtig es für mich ist, dass ich auf das eingehe, was ich gerade spüre. Und ich habe einfach den Impuls gehabt, das Gefühl, ich muss jetzt weg von da. Es geht ja darum, die Zeit so gut wie möglich für sich zu nutzen, dass man dann im entscheidenden Moment performen kann. Das ist ja meine Aufgabe. Das ist ja meine Verantwortung. Ich will ja gut fahren. Und da muss ich schauen, okay, was brauche ich jetzt? Was tut mir jetzt gut? Und wenn das machbar ist, wenn das möglich ist, dann mache ich das einfach. Auch wenn es unkonventionelle Dinge sind. Und das habe ich halt im Sport gelernt, dass ich ganz, ganz stark mit mir immer wieder in Kontakt tritt und Feedback. Ich habe ja bei jeder Trainingsfahrt, bin ich meistens mit dem Lift allein aufgefahren, habe nachgespürt oder nach der Fahrt unmittelbar nach dem Abschwingen nachgespürt, wie hat sich das angefühlt, wo kann ich bei der Kurve noch mehr rausholen, wo kann ich mehr Schräglock fahren, wo kann ich die Linie noch mehr attackieren. Also immer wieder mit mir selber gefeedbackt. Und das passiert oft, wenn ich pro Trainingskurs, weiß ich nicht, im Riesentallauf pro Trainingstag vielleicht 6 Fahrten mache, auch 30 Kurven, da habe ich 180 Kurven. Und dann, jetzt habe ich mich verrechnet, oder? Nein, passt eh. Nein, jetzt habe ich mich verrechnet. Das müssen wir schneiden. Wurscht, halt so und so viele Kurven. Und bei jeder Kurve mache ich sozusagen, gehe drauf ein, was ich spüre. Es klingt jetzt so, als mega anstrengend, wahrscheinlich für einen Laien, aber in Wahrheit ist es der größte Spaß. Mit sich selbst da abzuchecken, wo geht noch was.
Für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht erklärt, Liz Görgel hat, wie sie darüber gesprochen hat, dass sie den Trainingslauf nochmal im Kopf durchgeht, die Augen geschlossen, mit den Händen diese Bewegung nach links und rechts gemacht. Wir können sie jetzt sehen. Also sie war auch jetzt nochmal im Kopf kurz bei einem Trainingslauf dabei. Sehr gut. Man merkt, Liz Görgel lebt diesen Sport, hat diesen Sport intensiv ausgelebt. Sehr gut. Ein Thema möchte ich jetzt noch ansprechen, ein Themensprung. Du äußerst dich über so viele Themen sehr offen und sehr ehrlich. Und du hast im Standard, dem Medium, wo ich aktuell auch arbeite, ein Interview gegeben, exklusiv und ausschließlich über das Thema Menstruation. Menstruation eben dann auch im Spitzensport. Und ich habe mich jetzt gefragt, du hast auch eine Trainerinnenausbildung sozusagen hinter dir, ob das heutzutage mehr ein Thema ist, ob man mehr auf den Menstruationszyklus eingeht in der Trainingssteuerung als noch früher. Kannst du da vielleicht etwas dazu sagen?
Bei uns war es noch nicht so, dass man da wirklich stark drauf eingegangen ist. Ich muss allerdings sagen, das habe ich auch bei diesem Interview geäußert, dass ich persönlich eher da Glückspilz oder ich habe nie wirklich Menstruationsprobleme gehabt. Das heißt, bei mir hat das nicht wirklich einen großen, zumindest nicht bewusst, dass es mir aufgefallen wäre, einen großen Einfluss gehabt. Ich habe keine Regelschmerzen gehabt und auch sonst nicht irgendwie Kopfschmerzen oder sonst was. Aber natürlich, ich weiß, es gibt Mädels, die haben da massive Einschränkungen und das hat natürlich auch auf die Leistung einen massiven Einfluss. Dem kann man über, glaube ich, Ernährung sehr viel entgegenwirken, wenn man da ein bisschen schaut, was tut einem gut, was ist für einen Hormonstatus richtig und wichtig zum gegebenen Zeitpunkt. Ja, und natürlich ist es natürlich interessant vom Biorhythmus her in der Trainingssteuerung. Bei uns, wie gesagt, wurde das noch nicht so sehr berücksichtigt. Das ist eher, glaube ich, generell noch ein Feld, was relativ am Anfang steht, aber was immer mehr ausgereizt wird oder wo immer mehr daran gearbeitet wird. Ich weiß, es gibt seitens des ÖSV eine Kooperation mit einem Facharzt, also mit einem, glaube sogar mit einem Gynäkologen, der auch Ernährungsspezialist ist. Also da wird schon gearbeitet dran. In der Trainingssteuerung selbst gibt es schon den einen oder anderen Essay dazu. Aber da bin ich auch ehrlicherweise, nachdem ich jetzt aktiv nicht mit Spitzensportlerinnen arbeite, jetzt nicht am letzten Stand. Aber ich weiß, es gibt dahingehend eben schon was, habe auch mit meinem Ausbilder, dem Walter Hable, der mich in der Trainerausbildung begleitet hat, darüber diskutiert letztens. Der hat auch gesagt, ja, das ist noch relativ am Anfang, aber es wird in diese Richtung gedacht. Man muss sich das halt so erklären. Die Trainingswissenschaft ist halt, die ganzen Erkenntnisse sind halt hauptsächlich, ja, wie bei Filmen, die Trainingspläne sind tatsächlich auf Männer ausgerichtet gewesen oder die ganzen Forschungsarbeiten. Da wurde nicht differenziert und deshalb ist es relativ jung noch, das Thema. Also die ganzen Erkenntnisse, die man beispielsweise aus den Jahren der DDR, der Arbeit und so weiter, wenn man jetzt schaut, wie man Trainingspläne gestaltet, was es für Erkenntnisse gibt, dann ist da sehr viel Literatur basierend auf dem, was einfach in den 70er, 80er, 90er Jahren gearbeitet worden ist, was es an Aufzeichnungen gibt und da wurde nicht differenziert. Aber ist ein wichtiges Feld, klar.
Ich glaube, wir werden dieses Interview auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Und einen Punkt möchte ich jetzt noch aufgreifen. Du hast da gesagt, wir haben durch die Regel einen Vorteil.
Ja, das habe ich jetzt gerade dran gedacht.
Ja.
Ja, wir sind irgendwie telepathisch verbunden.
wie meinst du das genau? Was meinst du damit?
Naja, man weiß ja, dass man über die Regel natürlich auch Giftstoffe oder Säure natürlich auch ausschüttet. Und da haben die Frauen einen klaren Vorteil, dass sie eben monatlich diese Regelblutung haben. Das ist ja auch ein Ausscheidungsprozess, der den Körper entgiftet. Und ich habe ja auch immer sehr geschaut, dass ich mich basisch ernähre oder zumindest in Richtung basisch oder basenüberschüssig. Und da habe ich das erklärt im Prinzip, dass die Regel, also da ist mir das ins Bewusstsein gerückt. Und deshalb geht man davon aus, Männer haben ja früher Haarausfall oft einmal oder öfters einmal schütteres Haar. Bei euch ist es jetzt nicht so tragisch noch, wie ich sehe. weil ihnen auch diese monatliche Möglichkeit des Entgiftens fehlt. Und über die Haut zum Beispiel werden ja Giftstoffe, Säuren ausgeschüttet. Und es ist ganz wichtig, dass man den Körper da immer wieder entlastet, dass er ihn sozusagen entgiften kann.
Sehr so spannend. Ja. Liz, vielen Dank. Wir machen jetzt noch einmal eine kurze Pause und dann kommen wir endlich auch zu dem Teil, wo es um das Showbusiness geht sozusagen und um deine Karriere als Sängerin. Also wir sind gleich wieder zurück.
Okay.
Wir sind zurück bei Après-Ski. Liz Görgel ist immer noch unser Gast. Und jetzt kommen wir in den letzten Themenblock, der da heißt Liz und das Showbiz. Ein fantastischer Titel. Wir haben schon gehört, das Singen ist die neue große Leidenschaft von Liz Görgel. Und da wollen wir natürlich die Gelegenheit ergreifen, um mit dir da näher drüber zu sprechen. Und Liz, schon mal als kleine Vorwarnung. Heute wird es zum allerersten Mal bei Après-Ski unsere neue Kategorie, die wir uns auch so ein bisschen gedacht haben, wir wollen mal ein bisschen frischen Wind in unseren Podcast bringen. Und es gibt heute zum ersten Mal die Kategorie, die heißt Après-Ski Hits. Und wer könnte das besser eröffnen als Liz Görgel? Dazu kommen wir aber später. Jetzt erstmal Liz und das Showbiz. Liz, was bedeutet dir die Musik?
Die Musik bedeutet mir auch ganz, ganz viel. Ich habe als Kind schon immer extrem gern gesungen, also im Unterricht, beim Skifahren, rauf und runter. Und ich habe immer gern getanzt und wollte eigentlich auch immer so Musical-Star werden. Also das war schon immer irgendwie in meinem Hinterkopf. Und da ist mir dann präsent dann noch einmal geworden, jetzt speziell bei Dancing Stars beim Finale, wo wir da Grease gemacht haben, da ist mir schon, ich habe extrem viel Spaß dabei gehabt und ich finde dieses ganze Showbusiness extrem spannend und cool. Ich finde diese Welt cool, genauso cool wie die Skiwelt, die Sportfamilie, finde ich auch diese Musik und Kreativität extrem spannend und mir geht's Herz auf dabei. Also es ist wirklich eine große, große Freude, wenn ich da gestalterisch tätig bin und in dem Fall jetzt mit meinem Freund, der Spitzenmusiker ist, ein Produzent, Gitarrist, Sänger, Komponist und das seit 35 Jahren macht und wahrscheinlich ähnliche Gefühlszustände live ein Solo spielt auf seiner coolen Gitarre, ähnliche Gefühlszustände kennt, wie wenn ich ein gutes Rennen fahre. Also da haben wir schon, weil er einfach in seinem Potenzial ist und echt ein sehr guter Musiker ist und ich bewundere das. Und ich bewundere meine Band, wenn ich live auf der Bühne stehe und wir machen eine einzige Probe und die tragen mich da durch und können total gut auf mich eingehen und es ist so ein Team-Spirit. Und das ist was, ich bin ja eine Einzelsportlerin, komme vom Einzelsport und das ist jetzt echt ein neues Feld, was mir total viel Spaß macht.
Man sieht es dir an und man hört es, glaube ich, mit jeder Silbe. Du hast gesagt, du hast schon als Kind dann auch damit angefangen. Du hast doch gesagt, du hast im Unterricht gesungen. Aber ich glaube, du hast nicht nur im Musikunterricht, wenn es hieß, Liz, jetzt sing mal, sondern da gab es auch mal so einen kleinen Vorfall, oder? Habe ich mal was gesehen?
Mir ist das nicht aufgefallen. Ich habe einfach, ein Kind macht halt das, was es gern tut. Und ich habe halt wirklich immer gesungen. auch im Matheunterricht oder im Deutschunterricht. Und die Lehrerin hat mich dann immer wieder ermahnt, hör jetzt auf zum Singen. Und mir ist es irgendwie gar nicht aufgefallen. Und sie sagt, hör jetzt auf zum Singen, sonst stehst du in der Ecke. Und ich kann mich erinnern, ich bin oft in der Ecke gestanden. Als Strafe und weil ich es irgendwie nicht gecheckt habe. Also keine Ahnung, das war immer irgendwie da. Und eben dann auch noch das Tanzen war immer da. Ja.
Dann merkt man, es steckt tief drinnen und ist eine Leidenschaft, die du jetzt beruflich dann tatsächlich auch verarbeiten und umsetzen kannst. Wenn du deine Lieder schreibst, komponierst, deine Band, Produzenten mitnimmst. Was verarbeitest du in deinen Liedern? Wie sehr autobiografisch sind denn deine Songs?
Meine Songs sind alle sehr, sehr autobiografisch und es sind immer Themen oder Dinge, die mir am Herzen liegen und die ich zum Ausdruck bringen möchte. Deshalb, es dauert auch immer ein bisschen länger, bis dann wieder ein neuer Song entsteht, weil ich mir zuerst immer die Frage stelle, ja, was will ich denn eigentlich sagen? Was ist mir denn jetzt wichtig? Oder was passt jetzt auch gerade? Es gibt ja immer für alles gewisse Zeitqualitäten, wann was passt. Aber letztlich fügt sich es dann eh immer ganz schön zusammen und ergibt sich dann ganz gut. Ja. Und jetzt in Kürze kommt eh ein neuer Song raus. Wir arbeiten noch fest dran und schauen wir mal, wie der dann ankommt.
Kannst du schon was verraten, wie er heißen wird?
Ich muss schnell meinen Produzenten fragen.
Also ihr kriegt es jetzt mit, Liz geht jetzt tatsächlich ja, ins Wohnzimmer oder in die Küche und fragt dann auch nach, ob sie das verraten kann. Auflösung gibt es gleich. Spannung steigt.
Sie überlegen noch vielleicht, ob sie jetzt das bei uns verkünden wollen, exklusiv.
Oh, sie kommt zurück.
Es kommt darauf an, wann bringt es denn den Podcast?
Am Samstag.
Am Samstag. Okay, also wir sind wirklich noch in den Kinderschuhen, aber es soll um Triest gehen. Mhm. Der Song soll Triest heißen.
Mhm. Hast du einen Bezug zu dieser Stadt?
Heuer kennengelernt.
Und für gut empfunden, nehme ich an.
Für top empfunden.
Ja. Sonst wird man da wahrscheinlich auch keinen Song drüber schreiben, gerade wenn man in dieser positiven Schiene dann natürlich auch sein will. Liz, wenn man dich jetzt, es geht ja Gott sei Dank wieder los, dass Konzerte möglich sind, dass Auftritte da sind, A, wird dir wahrscheinlich wahnsinnig abgegangen sein, weil Musik macht man ja nicht nur für sich selber und nicht nur für Videos etc., sondern vor allen Dingen auch für die Menschen, vor denen man auftritt. Wie sehr ist es dir abgegangen und wie geht es denn jetzt wieder los? Wo kann man dich sehen?
Es ist mir sehr abgegangen. Wobei ich aber auch im gleichen Atemzug sagen muss, komischerweise ist diese ganze Corona-Phase in meinen Augen oder nach meinem Gefühl so schnell vergangen oder die Zeit von März 2020 bis jetzt ist so schnell vergangen in meiner Wahrnehmung, dass ich gar nicht check, wo die Zeit hingekommen ist. Und ich habe natürlich hab versucht, produktiv zu sein, aber habe auch die Zeit versucht zu nutzen, um ein bisschen runterzukommen und einfach auch gewisse Dinge neu zu überdenken, gezwungenermaßen herauszufinden, okay, was brauche ich eigentlich, was ist mir wichtig. Und über das Thema Konzerte habe ich gar nicht so aktiv nachgedacht, weil es eh nicht möglich war. Also ich finde es dann auch immer blöd, irgendwas nachzuhängen oder zu hadern, wenn es einfach nicht geht. Und da waren, finde ich schon, die medizinischen Maßnahmen oder dass man das Problem in den Griff kriegt, weil da geht es doch auch bei vielen Menschen um massive gesundheitliche Einschränkungen mit oftmals drastischen Auswirkungen. Und da finde ich das übergeordnet und habe jetzt da die eigenen Konzerte und die eigenen Befindlichkeiten nicht so im Vordergrund gesehen. Aber jetzt, wo ich sage, okay, es wird wirklich wieder Veranstaltungen geben, die werden umgesetzt, freue ich mich natürlich riesig und ich sehe jetzt, ich war selber jetzt schon bei ein paar Konzerten meiner Kolleginnen und Kollegen, wie cool das ist, Live-Musik zu hören und wie sehr ich das vermisst habe. Jetzt rückblickend. Also wirklich den Moment, wieder live Musik zu empfinden, zu hören, zu konsumieren. Ja, und vor kurzem habe ich auch meinen ersten Vortrag wieder gehalten. Auch das war toll vor Live-Publikum und es ist halt nochmal ganz was anderes. Es geht auf einmal wieder um was. Es gibt wieder eine Aufgabe, bei der man performen soll. Und das wird es jetzt auch dann am 3. September, da ist das erste Konzert in meinem Heimatort am Liz-Görgl-Platz. der nach der WM 2011 umbenannt wurde, eben der Gemeindeplatz ist das. Da gefällt mir riesig, dass die Heimatgemeinde das umsetzt, dieses Konzert im Zuge des Kultursommers. Auch eben ein Konzert von mir dort stattfindet mit meiner Band. Und dann am 18. September darf ich auf der Donauinsel Schlagerbühne auftreten. Ich sehe meine Musik zwar selbst jetzt nicht als Schlager, aber das ist egal. Ich freue mich, Namen wie Semino Rossi stehen da auf der Bühne und das ist mir eine große Ehre, dass ich da auch spielen darf mit meiner Band.
Genau. Und der Liz-Görgel-Platz ist in Bruck an der Mur.
In Paschlug tatsächlich.
Ach so, tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Ja. In meiner Heimatgemeinde, ich glaube, wo ich dort aufgewachsen bin, waren 1000, war es eine 1000-Seelen-Gemeinde. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht sind jetzt ein bisschen mehr dort. Also es ist nicht wesentlich groß, gehört aber zu Kapfenberg, ist ja zusammengelegt worden vor ein paar Jahren. Und ja, wird auch unter der Kapfenberger Stadtgemeinde organisiert. Und ich freue mich über jeden, der kommen mag.
Okay, dann kennt ihr jetzt die Eckdaten. Und wir verlinken natürlich auch deine Homepage. Da ist auch immer alles up to date und auch deine Social Media Accounts. Also schaut's da rein und da werdet ihr nichts verpassen. Könnte das so ein Gefühl sein, wenn man nach so langer Zeit zurück auf der Bühne ist, das vielleicht vergleichbar ist, wie wenn man von einer schweren Verletzung zurückkommt und endlich wieder unbeschwert Rennen fahren kann? Ist jetzt mal so eine Hypothese von mir.
Ich muss vielleicht wirklich ins Skifahrerherz noch einen Einblick geben. Wenn man von einer Verletzung zurückkommt, ist es gar nicht so easy, unbeschwert wieder an den Start zu gehen. Der Kopf ist da immer dabei. Das ist so das erste Abtasten und reinfühlen, okay, wie geht's mir? Also das ist gar nicht so easy cheesy. Beim Konzert, glaube ich, wird's anders, weil ich glaube, dass ich nicht in großer Verletzungsgefahr bin.
Ja,
also ich fahre von der Bühne. Es ist mehr Genuss, glaube ich. Aus meiner subjektiven Empfindung, es ist das Konzert, wird, glaube ich, mehr Genuss. Schon auch Anspannung und Genuss. Beim Skifahren war das schon nach einer Verletzung immer schon, da hat man schon noch sehr viele Bedenken gehabt, den man dann erst übers Fahren, über jeden Schwung, den man gut macht, über jedes Ergebnis abbaut.
Also vielleicht im Ziel, wenn man dann angekommen ist, gutes Rennen gefahren ist, ist dann so, wie wenn das Konzert gelaufen ist, die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich, applaudieren und haben einen schönen Abend gehabt.
Genau,
dann ist dann,
ja, okay. Das würde ich gleich bewerten, ja, mit Sicherheit.
Okay, super. Gibt es einen Songlist, der dir besonders am Herzen liegt, wo du besonders viel Emotionen und Herzblut reingesteckt hast?
Ehrlicherweise, jeder Song ist mir total wichtig, aber natürlich, die Songs sind ja chronologisch entstanden und das, was mir jetzt chronologisch näher ist, ist mir jetzt emotional näher. Der aktuellste Song ist Was denkst du? Und der funktioniert sehr gut im Radio. Auch Probier es aus, der im September letzten Jahres rausgekommen ist, funktioniert auch sehr gut. Das sind mir jetzt momentan am präsentesten. Und da geht es einfach um eine positive Einstellung zum einen und eben auch so um die Selbstermächtigung. Was ich gerade in einer Krisenzeit ganz, ganz, ganz wichtig finde, dass man da nicht in eine Opferhaltung geht oder irgendwie zum Jammern anfängt, sondern einfach schaut, hey, was kann man selber machen, dass es einem gut geht? Was tragt man selber dazu bei? Und das sollen so ein bisschen eben lebenslustige Songs auch sein, die aber gleichzeitig natürlich auch kritisch sind. Bei Probier es aus gibt's fängt an mit deine Schwester sagt, das geht ja nicht, dein Bruder meint, es ist schon zu spät. Also das ist einfach ganz klar das Umfeld, was einem irgendwie mit reinreden möchte. Und das wollte ich einfach thematisieren. Oder bei Was denkst du, geht es auch darum, dass man auf einmal sich in einer Lebenssituation befindet, von der man nicht glaubt hätte, dass sie passiert. Und das geht ganz subtil von heute auf morgen. Das ist ganz konkret sogar, da ist es um die Flüchtlingsthematik gegangen und also schon auch gesellschaftskritisch. Und trotzdem aber wichtig, sich auch nicht zu sehr von äußerlichen Meinungen immer wieder überschwappen zu lassen, sondern selbst zu differenzieren, zu hinterfragen, zu erkennen, so diesen eigenen Prozess anzukurbeln, das finde ich ganz wichtig.
Es schlägt genau die Brücke zu dem, was wir im ersten und im zweiten Teil ja auch hatten. Chef des selbst am Steuer zu sein. Und wenn wir jetzt die Premiere, ja, hier wurde zum ersten. Nee, Quatsch, ich habe ja auch schon gesungen, Lukas, in diesem Podcast. Ja, aber.
Was hast du gesungen?
Oh je.
Ja.
Lukas, du erinnerst dich, oder? Ja, er erinnert sich mit Schrecken. Wir hatten in unserer Premierensaison, immer wenn es einen deutschen Weltcup-Sieg gab, habe ich ein kleines Lied angestimmt.
Immer ein anderes, oder?
Ja, klar.
Logo. Und du glaubst gar nicht, wie oft die gewonnen haben, die Deutschen.
Zu der Zeit, es war die absolute Motivation. Ja,
ja bitte. Wir wollen nicht wieder singen hören.
Ja, dann müssen die Siege wieder kommen. Ja, es gab in der letzten Saison keinen deutschen Weltcup-Sieg. Deswegen konnte ich auch nicht singen. Aber
erfolgreiche Weltmeisterschaft.
Ja, super erfolgreich. Also, da haben wir richtig, richtig losgelegt. Aber ich bleibe mir treu, wenn Platz 1 steht, aber jetzt der Thomas Dresen wird wieder voll fit sein. Ja, die Kira Weidle wird immer stärker.
Aber hast du bei der WM dann zumindest, wenn eine Medaille gefallen ist, da gesungen? Oder ja, aber das ist schon. In meiner Medaille ist mindestens gleich viel wert wie 5 Weltcupsiege.
Okay. Dann gelobe ich Besserung und für Olympia 22 werde ich, Lukas, stell dich schon mal drauf ein, ja, werde ich dann auch da meine Gesangeskunst zum Besten geben. So, jetzt verliere ich gerade den Faden. Es soll ja nicht um mich und meine Gesangeskunst, die tatsächlich sehr limitiert ist, gehen, sondern um dich, Liz. Wenn du dir jetzt die Zeit, die du jetzt im Showbusiness auch bist, wenn du das so ein bisschen vergleichst mit dem alpinen Skiweltcup, gibt es irgendwo Parallelen, gibt es irgendwo Schnittmengen, wo man tatsächlich dieses Umfeld wiedererkennt zu dem, was im sportlichen Business im Vergleich zum Showbusiness gelaufen ist?
Es ist schon ein bisschen anders. Aber was gleich ist, ist meine Grundhaltung und meine Tools, die ich immer zurechtgelegt habe, die kann ich auch jetzt im Showbusiness super verwerten oder nutzen. Egal, ob ich jetzt im Studio bin und ich soll eine Passage doppeln, sprich eine Passage mehrmals wiederholen, reproduzieren, dann fühlt sich das bei mir an, wie wenn ich einen Trainingslauf fahre und ich habe 5-mal einen Riesentorlauf zu fahren und ich fahre 5-mal die gleiche Zeit, was durchaus auf Hundertstel genau oder auf ein, zwei Hundertstel passiert ist. Und das ist, es ist halt die Stimme, das Werkzeug, in dem Fall beim Riesentorlauf ist es halt mein Körper, die Ski und die Skitechnik, aber das ist irgendwie witzig oder auch so dieses, wie ich mich fokussiere und versuche, die Dinge auf den Punkt zu bringen, das kann ich natürlich wunderbar nutzen. Ansonsten ist das Showbusiness schon, erstens einmal, die Uhrzeit ist zu einem ganz anderen Zeitpunkt, ist eher in der Nacht. Man ist mit einer Band unterwegs. Es sind alles sehr coole, spannende, lockere Menschen. Liebe Menschen, es ist nicht ganz so, ich empfinde weniger Druck, weniger Leistungsdruck, weil natürlich in der Musik, natürlich geht es um was, aber man teilt sich das ja auf die, also die Band als Ganzes funktioniert und kann natürlich auch eigene Fehler kaschieren. Das heißt, es ist nicht ganz so zugespitzt. Es ist vielleicht ähnlich wie in einer Mannschaft. Also wenn jetzt in einem Mannschaftssport tätig gewesen wäre das vielleicht vom Gefühl her ähnlich. Ja, und weniger Druck, habe ich schon gesagt, weniger Stress. Ja, aber eine ganz spannende Welt und ich bin sehr dankbar, dass ich die Welt jetzt einmal kennenlernen darf und da richtig professionell eintauchen kann, weil das ist schon, ist cool.
Absolut. Und ich glaube auch, man hat weniger Stress mit dem Wetter, oder?
Ja, ja. Außer es regnet heute richtig, das ja. Kann man nicht spülen, aber da kann man Skifahren auch nicht. Ja, stimmt, weniger Stress mit dem Wetter, weniger ausgeliefert.
So ist es. Jetzt haben wir die Brücke schon geschlagen, wieder mal zum Ski Alpin. Und jetzt wird's richtig ernst. Wer hat im Ski Alpin Zirkus das größte Showpotenzial von den aktuellen Athletinnen oder Athleten? Keine Angst, ich habe auch noch zwei Vorschläge für dich. Wenn du magst, kann ich auch anfangen.
Das muss schneiden, da müssen wir die Zeit überbrücken. Das, Herren oder Damen, ist das wurscht?
Das ist wurscht. Hauptsache, sie müssen noch aktiv sein.
Boah, schwierig. Sag einmal du.
Okay, ich werfe dir jetzt zwei Vorschläge, zwei Künstlerinnenprojekte werfe ich
mir. Mir fällt definitiv die Michaela Schifrin ein.
Ah, okay.
Weil die Michaela Schifrin extrem gut singt.
Mhm. Stimmt, habe ich auch schon gehört.
Ja. Und also die singt echt gut. Und sie tanzt auch gut. Ich habe letztens irgendwie auf TikTok so ein Hip-Hop-Ding gesehen. Und was mir taugt bei ihr ist, es ist alles ein bisschen, wie soll ich mal sagen, es ist mit ihrer Gelassenheit und Ruhe zwar, also ist jetzt nicht so total aufgeblasen, aber das, was sie macht, geht sie alles aus.
Mhm. Und ich finde, man merkt auch so diesen, auch wenn sie das macht, merkt man so diese 100% Michaela Schifrin, dass wenn sie was macht, macht sie so richtig. Und sie will ja das auch richtig gut machen, gell?
Ja, aber gleichzeitig auch, und das ist ganz lustig, diese Selbstironie, die sie hat. Mhm. Also sie kann auch über sich selbst lachen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz interessant, weil sie im Grunde ja ein sehr gelassener, ruhiger, in sich gekehrter Mensch ist, der aber, glaube ich, durchaus auch lustig ist und auch kindisch sein kann und Gas geben kann, aber halt immer mit der richtigen Dosis, die für sie passt. Also sie ist nie affektiert oder künstlich oder aufgesetzt oder aufgeblasen. Und das finde ich sehr cool.
Okay, dann schauen wir mal, wohin die Reise mit Michaela nach der aktiven Karriere geht. Vielleicht kannst du sie ja dann noch beraten. So.
Vielleicht ist auch sie und ihr wunderbarer Freund, vielleicht machen die gemeinsam was.
Schönes Duett, wäre doch was.
Ja, liebes Duett.
Kann mir gut vorstellen. So, jetzt musst du einen Showcheck.
Deine Vorschläge.
Genau, du machst jetzt den Showcheck. Also, pass auf, du kennst den deutschen Rapper Crow.
Ja.
Ja, kennt man eh. So, und ich will jetzt im Endeffekt aus dem Ski-Alpin-Zirkus will ich eine Dame holen, die immer mit Skibrille auftreten wird und die verschiedenste Gesangsrichtungen innerhalb ihrer Lieder wechseln und verpacken kann. Ich rede von Esther Ledezka.
Echt?
Ja, also jetzt stell dir doch mal vor. Also ich finde... Esther Ledezka.
Aber macht die das? Nein, die macht das nicht. Das ist
nein, das ist nur, das entstammt meiner Fantasie. Sie sitzt ja oft auf den Pressekonferenzen immer noch mit ihrer Skibrille. So, du weißt, Esther Ledezka fährt zu Olympia nach Pyeongchang, holt mal Gold im Super-G. 3 Tage später gewinnt sie Gold im Snowboard. So, und ich glaube, dass hinter dieses, was so erstmal introvertiert wirkt, kann ja auch eine Art Kunstform sein. Das heißt, sie ist jetzt nicht die große Stimmungskanone, die die Leute anheizt, sondern die so ein bisschen mysteriös daherkommt, verschiedenste Stile auch jederzeit abrufen kann und alles immer hinter verpackt, hinter ihrer Brille. Wäre doch witzig, oder?
Das wäre deine Idee. Ja. Für mich hat die Esther... Mir fehlt wirklich die Emotionalität.
Okay. Ja. das, Punkte, die ich verstehen kann.
Das holt mich nicht ab. Wenn der Felix noch fahren würde, dann wüsste ich ganz klar, prädestiniert wäre natürlich der Felix als Showmaster oder ein Bodie Miller in meinen Augen natürlich auch. Aber na, die Esther, wer ist der zweite Vorschlag?
Okay, wir brauchen italienischen Schlager, Rock und Folklore, so Gianna Nannini 2.0, Sofia Gotcha.
Ja, das geht.
Das geht, oder?
Das geht, ja, den machen wir sofort.
Ich finde, das wäre authentisch und würde auch passen.
Ja, die ist extrovertiert, das geht sie aus, ja.
Genau, der Lukas hat mir vorher schon verraten, wen er da ins Rennen schicken würde. Er hat eine Franzi Gritsch auch genannt. Er meinte, dass eine Franzi Gritsch für ihn auch irgendwie so ein Potenzial versprühen könnte.
Ja, das könnte durchaus sein. Meine Empfehlung dahingehend ist aber, zuerst einmal aufs Skifahren fokussieren und die ganzen Sachen gut machen, weil das ist das Hauptbrot, um das geht's. Und dann kann man, wenn man da stabil ist und voll in seinem Leistungspotenzial, dann kann man über andere Dinge nachdenken.
Absolut. Und zu Felix fällt mir noch ein, er hatte, glaube ich, nach seinem Karriereende mal so einen Schmäh-Song aufgenommen. Und der hat richtig gut funktioniert. Ja?
Ja,
und die Leute haben das dem abgenommen und dachten so, ah, der Neureuther wird jetzt Schlagersänger. Ja. Urwitzig. Ja. Genau, also da hast du auch die richtige Einschätzung getroffen. So, Liz, bevor wir gleich zu den Après-Ski-Hits kommen, will ich von dir abschließend noch wissen, und das könnte bei dir jetzt wieder spannend sein, was für Pläne und Projekte hast du denn noch für die Zukunft? Gibt es da schon was Konkretes oder bist du gerade so erfüllt mit dem, was du in Sachen Gesang auch mit Workshops und dieses Thema Fitness und Gesundheit hast, dass du sagst, reicht, ich konzentriere mich darauf, oder gibt es schon konkrete Pläne, die du vielleicht noch hast?
Na, das reicht jetzt eher mal, das möchte ich natürlich weiter optimieren. Also zum einen die Workshops und Vorträge forcieren, zum zweiten natürlich die Musik und die Konzerte. Und zum dritten meine Fitness-App, die jetzt dann rauskommt, wo ich immer wieder aktuellen Input liefere und versuche, mein Wissen auch weiterzugeben, weil ich davon überzeugt bin, erst wenn ich weiß, warum ich was mache, bin ich auch motiviert, es zu machen. Und, oder zusätzlich noch motiviert. Und es hilft mir auch, den inneren Schweinehund irgendwie zu überwinden. Und das mit Spaß verpackt, ja, macht sicher Sinn. Da bin ich eh beschäftigt. Und dann habe ich halt noch diese Charity-Geschichten. Also ich setze mich natürlich fürs Klima ein. Das liegt mir total am Herzen mit dem Bio-Bienen-Apfel-Projekt. Oder ich mache auch was für die Schmetterlingskinder beziehungsweise für die Urwaldfreunde in Dürnstein. Und dann gibt es halt so immer wieder TV-Anfragen oder Geschichten, die ich mache. Ich kann noch nicht drüber reden, aber es gibt in Österreich jetzt dann einen Start einer interessanten Unterhaltungssendung, da habe ich mitgemacht. Und das war eine mega coole Erfahrung, eine Challenge sondergleichen, und ich habe sie einfach getan, gemacht, angenommen. Das ist jetzt dann im September im Fernsehen und September, Oktober. Ja, und der Masked Singer Austria ist gewesen. Das war mega cool im Februar, wo ich die Weintraube verkörpert habe und da auch eine lustige Liz einmal gemimt habe, die ich auch bin, glaube ich. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und so sind eh laufend immer wieder Anfragen. Das Präventionsgemeindenprojekt, wo es um den Kindersport oder überhaupt um den Sport geht, wird man sehen, wie das weitergeht. Da hoffe ich natürlich, dass es dementsprechend unterstützt wird. Ja, und dann habe ich noch die Mentaltrainerausbildung gemacht, dieses Jahr bei Michael von Kuhnhardt in Limburg in Deutschland, die mega interessant war. Der Michael ist auch ein renommierter Speaker in Deutschland und hat mir auch geholfen, bei meinem Vortrag den nochmal weiterzutragen, weiter zu professionalisieren und meine Themen noch mehr herauszuarbeiten. Und da habe ich eh jetzt genug zu tun.
Also ich wollte es gerade sagen, ich glaube, Fahrt wird es eh nicht so schnell, gell? Mit all dem, was du tust und mit was du beschäftigt bist. Und wir haben ja jetzt wirklich wunderbar tolle Einblicke dann auch bekommen und werden euch natürlich auch super viele Sachen dann verlinken. So, jetzt bist du bereit für die Premiere, für unsere neue Kategorie, die wir ab jetzt unseren Interviewgästen stellen werden. Are you ready? Super. Ah, ja. Also, es geht um die Après-Ski-Hits, aber natürlich nicht im klassischen Sinne, sondern wir haben sie auf den alpinen Skisport ein bisschen umgebastelt. Liz, was war, ist dein Lieblingshang auf Weltcup-Niveau? Wo bist du am liebsten gefahren?
Das ist so schwer. Diese Lieblingsfarben, Lieblingslied, Lieblingsfilm, Lieblingshang.
Also wir sind knallhart in der Kategorie, ja? Also wir wollen jetzt wirklich einen Namen hören.
Ja, dann sage ich, weil wir in Deutschland sind, Garmisch.
Lustig, lade ich wieder ein. Fantastisch. So, und wir haben es jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt, der Hasshang. Wo bist du überhaupt nicht gerne gefahren?
Die größte Challenge und wirklich, was man alles abgerungen hat, war jedes Jahr Sölden. Ich habe es geschafft, einmal dort Dritte zu werden, aber das war wirklich Hassliebe, würde ich sagen.
Liegt es am Zeitpunkt oder an der speziellen Topografie? Weil Sölden ist ja schon auch eine eigene...
Sowohl als auch.
Okay.
Also ich würde sagen, wenn Sölden im März oder im Februar gewesen wäre, hätte ich mir leichter getan damit, weil man besser im Rhythmus, im Rennrhythmus drinnen ist. Aber so richtig am Anfang den schwersten Hang, am Anfang der Saison den schwersten Hang, das ist einfach nur zart gewesen.
Okay, irgendwie auch logisch. Punkt Nummer 3. Ob jetzt noch aktiv oder schon Karriere beendet, welche Technik hättest du denn gerne gehabt? Gab es irgendeine, wo du gesagt hast, boah, fährt der urschön Ski.
Ja, also kommt immer drauf an, aber die Alice Robinson hat mich wirklich beeindruckt da in Lienz. Blödsinn in Gran Cagora. Aber auch generell die ganzen jungen Mädels jetzt. Die Marta Bassino ist mir damals in Meribel schon aufgefallen, wie sie Vierte geworden ist im Riesentallauf. Mir gefällt generell dieser sehr parallele Fahrstil, der ja mittlerweile einfach Usus ist, wo der Innenski komplett mitfährt, wo man alles auf der Kante zirkt, im Idealfall 50-50 Druckverteilung, wo du alles komplett ausreizt. Ja, mega. Und bei den Herren vielleicht Ted Ligeti.
Okay, ja, coole Antwort auch, absolut. Gut, Punkt Nummer 4. Der wildeste Hund oder die wildeste Hündin im Alpinzirkus. Muss jetzt nicht unbedingt auf der Strecke sein, weil wir wissen ja, ihr Skifahrer, ihr seid auch in Feiern ganz gut und sehr gesellige Leute.
Ja, ich glaube, der Hermann Mayer ist das hier. Was das Gesamtkunstwerk betrifft. Hermann Mayer, Buddy Miller, ich glaube, die können sie die Hand geben.
Okay, super. Last but not least, das verrückteste Rennen deiner Karriere?
Olympia 2010, ich bin Halbzeit-Olympiasiegerin im Riesentorlauf. Das Rennen wird wegen Nebel verschoben auf den nächsten Tag. Ich gehe als Olympiasiegerin schlafen, habe wirklich schwer eingeschlafen und habe am nächsten Tag dann mit im Endeffekt Startnummer 30 und fahrenderweise schon gespürt, oh scheiße, das geht sich nicht aus, irgendwie bin ich zu schnell. Und dann nochmal allen Mut zusammengefasst bei der letzten Kuppe. Und war, glaube ich, schon Vierte oder Fünfte, wie mir danach gesagt worden ist. Und ich habe es dann noch geschafft, zumindest Bronze zu gewinnen. Weil ich bin wie gegen eine Wand gefahren, blind über den Übergang, habe alles riskiert und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Das war schwerste Arbeit, das Rennen.
Das hört man total raus. Und wenn man weiß, in welchem Rahmen es stattgefunden hat, ich habe es natürlich noch gut vor Augen, weil die Vicky damals als ganz junge Fahrerin, ich glaube von Platz 5 oder Platz 6 ist sie da noch ganz nach vorne gefahren, ja. Waren spektakuläre Bilder.
Es waren relativ knappe Abstände und ich bin ja davor im Vorfeld Quali gefahren gegen die Andrea Fischbacher, die Olympia-Super-G-Siegerin geworden ist. Und ich habe Bronze gewonnen in der Abfahrt und wir sind Quali gefahren. Ich habe um 200stel die Qualifikation für mich entschieden und war am nächsten Tag dann mit Startnummer 16, also die erste nach der Top-Gruppe am Start und habe, wie gesagt, geführt nach dem ersten Lauf. Und das war wirklich sehr, 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 sehr intensiv.
Das hört man raus und findet man auch noch schöne Zusammenfassungen, unter anderem bei YouTube. Liz, du hast die Premiere mit Bravour gemeistert. Ich glaube, wir haben sehr stichhaltige und schlagfertige Antworten auf unsere 5 Après-Ski-Hits von dir bekommen. So, dann sind wir nach einem sehr intensiven, super spannenden Podcast jetzt auch am Ende angekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr werdet es gemerkt haben, der Lukas, der musste sich zwischendurch verabschieden. Aber Liz, wir haben es sehr, sehr gut gemeinsam über die Ziellinie gebracht und mit dir über unglaublich viele Themen gesprochen, die unseren Lieblingssport, den alpinen Skisport betreffen, aber die auch gesellschaftlich sehr relevant und sehr breit gefächert sind. Wir haben auch viel über das Showbusiness heute von dir kennenlernen dürfen. Und ich möchte mich für all das ganz, ganz herzlich bedanken und für ein tolles, angenehmes und super sympathisches Gespräch.
Ich danke dir auch recht herzlich euch. Danke ich. Und wir könnten ja noch stundenlang weiterreden. Es gibt ja so viel zum Quatschen. Aber letztlich auch zum Tun. Und ich wünsche allen alles Gute bei allen ihren Dingen, die ihnen am Herzen liegen, bei ihren Projekten, Träumen, beim Verwirklichen dafür. Und ja, have a good life.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Folgt der Liz. Wir werden alles verlinken, was relevant und super interessant ist. Und ja, ein Podcast, der kann auch immer wieder kommen. Du sagst, wir können noch ewig weiterquatschen. Dann steht hiermit schon die Einladung. Irgendwann wird es mit Liz wieder einen Podcast hier geben und dann quatschen wir einfach so weiter. Vielen lieben Dank nochmal und alles Gute dir, Liz, für all deine Projekte.
Ich danke euch.
Vielen Dank euch allen fürs Zuhören, fürs lange Zuhören. Es war eine lange Folge, ein langes Gespräch mit Liz Görgel. Wenn euch diese Folge gefällt und auch unsere anderen Folgen gefallen, abonniert uns vielleicht. Das würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns auch folgen auf Social Media, auf Facebook, Twitter und Instagram sind wir auf Après-Ski-Podcast zusammengeschrieben zu finden. Und ja, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet oder uns auch weiterempfehlt im Freundeskreis. Das hilft uns natürlich sehr bei unserem Projekt. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, zum ersten Mal Radiomoderator spielen zu dürfen, denn wir können natürlich nicht so lange mit Liz Görgel über ihre Showbiz-Karriere sprechen, ohne dann auch reinzuhören, was sie denn so macht. Deswegen freut es mich, das jetzt ankündigen zu können. Jetzt kommt Liz Görgel mit Was denkst du?
Was denkst du? Was ist das, was du willst? Das, was du wirklich fühlst? Wer sagt dir, was du wirklich brauchst? Wer bestimmt, was du magst? Was ist richtig? Was ist wichtig? Bist es nicht du? Und wenn du in den Spiegel schaust, wer schaut dich an? Bist es nicht du? Du ganz allein. Alles verfolgt, alles ganz neu. Wo geht die Reise hin? Dies ist eine Chance, dies ist eine Chance. Und du bist mittendrin. Was denkst du? Was ist das, was du fühlst? Das, was du wirklich fühlst? Was denkst du? Lass dich nicht drauf ein, dass du das Spiel von jemand anderem spürst. Mach dir dein eigenes Bild, lass dein nichts erzählen. Hör nur auf dein Bauchgefühl. Was denkst du? Oh, 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 oh. wie zerbrechlich alles sein kann und wie schnell sich alles dreht. Plötzlich ist es dann zu spät. Gestern war's noch ganz ein Weg, heut passiert's gleich ums Eck. Gestern sie, heute du und die Welt schaut zu. Was denkst du? Was ist das, was du willst? Das, was du wirklich fühlst? Was denkst du? Lass dich nicht drauf ein, dass du das Spiel von jemand anderem spürst. Mach dir dein eigenes Bild, lass dein nichts erzählen. Hör nur auf dein Bauchgefühl. Was denkst du? Verlieren, was er liebt. Aber jeder gewinnt, wenn er ein bisschen gibt. Was denkst du? Was ist das, was du willst? Das, was du wirklich fühlst? Was denkst du?